Hallo David.
Hallo Robert.
David, weißt du was?
Ja,
willst du mit was anfangen? Soll ich mit was anfangen?
Ich bin gerade beschäftigt. Du darfst mich nicht stören. Ich lese die neue Cinema. Die habe ich mir nämlich geholt für den Hierherweg zum Podcast. Ja. Dann habe ich mich entschieden, Fahrrad zu fahren.
Hast du beides parallel geschafft?
Um dann festzustellen, auf dem Fahrrad Cinema lesen wäre jetzt nicht günstig. Okay. Aber hier sind ein paar Sachen drin, wo ich das Gefühl habe, vielleicht lese ich diese Zeitung mal wieder. Wir haben ja vor 3 Jahren den großen...
Das ist 3 Jahre her?
Ich glaube, es ist 3 Jahre her. Ja, es ist jetzt 3 Jahre
Martin her. Martin ist 3 Jahre her? Ja. Kannst du mal einen schnellen Blick in die Historie schmeißen?
Da war doch Martin noch nicht dabei.
Ist doch egal.
Haben wir den großen Filmmagazine-Test gemacht. Und die Cinema hat damals nicht so gut abgeschlossen.
Aber jetzt?
Jetzt hat sie die Top 100 Science-Fiction-Hits, die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. 100 Stück, da kann natürlich, würde ich jetzt mal sagen, ab der Nummer 30 kommt nur noch Schrott. Aber sie haben hier so ein paar interessante Sachen. Aber kennst du Meta Luna 4? Antwortet nicht.
Nein.
Ja, siehste, dann haben wir gleich was für unsere neue Klassiker-Rubrik, wo wir jetzt ja gesagt haben, wir machen nicht nur Deutsche, gucken Deutsche.
Wir haben den besten Film aller Zeiten geschaut, den wir beide nicht vorher gesehen haben. Viele bezeichnen ihn als den besten Film aller Zeiten.
Ja.
Ich finde nicht.
Was?
Da reden wir dann später
dann bist
darüber.
Du kein echter Filmkritiker, Robert.
Wir haben mich auch nie behauptet.
Wir haben für euch Citizen Kane geguckt, damit ihr nicht müsst. Und wir werden hier aus dieser Liste, werde ich dir noch ein paar Filme aufzählen, wo du hinterher dir 100 Science-Fiction-Filme mit mir angucken müsst.
Ja.
Das erstmal auf der einen Seite. Wir haben super viele, muss ich mal auch dazu sagen, wieder. Die Leute waren fleißig, haben uns wieder ganz viele Podcast-Vorschläge geschickt, weil ich ja meinte, schickt mal. Und das waren so ein paar Leute dabei, die einen eigenen Podcast haben, sagen, ey, ich würde mal meinen empfehlen. Auch Podcasts, die ich schon kannte, wo ich weiß.
Hat Yves das auch geschrieben?
Die will ich gar nicht hören. Nee, Yves hat nicht geschrieben.
Hat nicht seinen empfohlen,
Deswegen danke nochmal dafür. Ich brauche jetzt ein bisschen, jetzt waren erstmal Osterfeiertage und jetzt werde ich alle hören. Und Robert, der auch, hat er ja versprochen.
Was? Habe ich das versprochen?
Wir haben noch eine Woche April. Was sagt ihr das?
Dass wir noch eine Woche April haben,
ja.
Heißt, fick dich, heißt es.
Ja, wir wissen ja.
Ich dachte, wenn ich ganz lange schweige,
kann
ich das nicht totschweigen?
Ich freue mich da schon ganz drauf. Ja.
Kann ich nicht totschweigen?
Erklär doch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen bitte nochmal, was auf dich jetzt zukommt.
Ja. Nö. Also es gibt einen Wetteinsatz, den ich einlösen muss.
Ja. Los.
Weil Rebel Moon 3 bisher nicht angekündigt wurde.
Mhm. Er lässt sich bestimmt
und
Zeit bis Mai.
Das besagt, ich muss ein YouTube-Shorts hochladen, in dem ich mich bei meinem Publikum entschuldige, dass die Qualität mal, dabei ist die gerade im letzten Monat eher besser geworden, dass die Qualität ja echt zu wünschen übrig lässt seit einiger Zeit. Und während ich mich neu sammle und versuche, ein besserer YouTuber zu werden, solle man in der Zeit bei David Hein auf dem Kanal vorbeischauen, um richtig guten Film-Content zu sehen.
Ich atme jetzt einfach mal
weißt
tief
was,
durch.
Weißt du was?
Weißt du, wie sehr ich mich darauf freue?
Kann ich das an meinem Geburtstag hochladen?
Der war
am 23. Mai. Nein.
26. Mai.
Richtig.
Ja.
Ja.
Okay.
Kann ich doch an meinem Geburtstag hochladen, oder?
Ja.
Ja.
Aber was ist da der Unterschied?
Mhm.
Weil du da so viele gute Nachrichten bekommst, dass dann...
Ja.
Ja.
Da bin ich einfach gut drauf.
Aber wirst du doch trotzdem sein, weil die Leute sagen, Robi,
so ist es doch
gar nicht. Die Qualität auf deinem Kanal ist doch hervorragend.
Werden wir sehen. David, stell dir mal vor, du bist Filmjury.
Mhm. Und was denn?
Na, du bist einfach seit ungefähr 97 Jahren Filmjury.
Ja.
Und immer, wenn es um die wichtigste Kategorie geht, hast du eigentlich nie alle Filme geguckt.
Ja.
Wäre doch mal Zeit, dass jemand sagt, muss jetzt so sein.
Mhm. Ja, also eine Sache, die ja schon seit Jahren in der Kritik steht.
Mhm. Bei was jetzt vorher für einen Preis?
Ich glaube, du meinst die Oscars.
Die Oscars, ja.
Die ja auch, hatte ich letzte Woche gelesen, angeblich eine Stunt-Kategorie bekommen soll.
Nee, das hat ich mitbekommen, war doch voll die fette News. Ja, also andersrum. 2028, das müsste dann die 100. Verleihung sein. Mhm. Also werden sie bestimmt ein fettes Stunt-Opening machen an der. Also das könnte wirklich spektakulär dann werden.
Ja.
Wird das beste Stunt-Design das erste Mal verliehen. Das kriegt dann also keine Einzelperson, sondern immer, nehme ich mal an, eine Crew. Und das ist ja schon ewig gefordert worden. Und David Leitch, also alle Filme, die dann ab 2027 im Kino laufen, können sich quasi dafür qualifizieren, für die Nominierung. Und David Leitch hat jetzt aber auch gesagt, dass die Academy schon vor Jahren Jahren auf ihn zugekommen ist und mit ihm geredet haben, wen müsste man fragen, wie soll man das angehen, was wäre den Stuntleuten wichtig. Und anscheinend hinter den Kulissen sind die schon seit Jahren dabei, mit allen möglichen Akteuren zu sprechen, für wen oder in diesem Fall Stunt-Design auch, dass man wählt, wie heißt so eine Kategorie, an wen richtet die sich, wer hat in der Stuntwelt eigentlich viel zu tun, weil oft glänzen immer Leute, die ja gar nicht offensichtlich sind, wer alles dahinter steckt. Und anscheinend, so sagt, kommt das zumindest anscheinend aus der Stuntbranche auch rüber, wollen die es ordentlich und richtig machen und haben sich deswegen Zeit gelassen und machen das jetzt nicht schnell aus der Hüfte und bereiten das angeblich schon seit Jahren vor. Und 2028 soll es dann soweit sein. Ich wollte auch erst so sagen, von wegen, na endlich mal, sind sie ja viel zu spät. Aber je mehr ich drüber las, umso mehr war ich so geneigt zu sagen, na gut, ist ja dann wenigstens ordentlich gemacht.
Aber ist jetzt schon klar, was sie dann nehmen? Also, weil Stunt-Designer ist ja noch was völlig anderes als derjenige, der dann wirklich sein Leben aufs Spiel setzt.
Stunt-Design. Echt, also es
Stunt des Jahres könnte man natürlich
auch machen.
Ja, das wird dann
sowas, es soll sich halt an mehrere Leute richten. Also, weiß ich nicht, gibt ja verschiedene Konstellationen. Tom Cruise macht seine Stunts ja selber. Wenn wir jetzt diesen Sprung da nehmen mit dem Motorrad runter in die Klippe, dann sieht man ja aber trotzdem, wie viel der geprobt wird. Dann wird wahrscheinlich Tom Cruise und ein Teil der Crew nominiert sein. Oder vielleicht auch ein Keanu Reeves bei John Wick, aber dann siehst du ganz andere Filme oder vor allem auch merkwürdige Filme, die eigentlich eher trashig sind wie in Fast and Furious. Hätte ja Chance auf eine Oscar-Nominierung, wenn eine bestimmte Szene wirklich spektakulär ist und nicht bloß CGI irgendwie rumgedöns wäre. Mhm. Oder so ein, du warst ja ganz begeistert von Donnie Yen macht sein Hollywood-Regiedebüt über Kane. Wäre dann auch so ein Film. Oder Ballerina wäre dann jetzt sowas. Aber wie das genau aussehen würde.
Oder vielleicht zwei Filme, die ich heute vorstelle in diesem Podcast. Du hast jetzt das eigentliche Thema.
Ich habe zwei richtige Scheißfilme mitgebracht.
Ja?
Ja, die haben zusammen 3 Sterne.
Ich habe auch da wieder, du hast gesagt, ich habe diese beiden Filme geguckt. Ich dachte, what? Was sollen das für Filme sein? Was kannst du uns gleich erklären?
Ich hätte im Heimkino wieder eine Chance gegeben.
Du hast kurz angeschnitten, das haben wir jetzt einfach abgebrochen. Es wird eine
Konklave
neue, es wird eine neue Regeländerung bei den Oscars geben, dass man jetzt alle Filme gesehen haben muss. Und das finde
alle
ich
in der Hauptkategorie. Ja. Also die 10 Filme, die für den besten.
Sonst darf man
Film
nicht abstimmen.
Ja, bloß ich frage mich, wie kontrollieren die das? Also entweder gehst du
verpflichtet
zu Vorführungen.
Vielleicht so, wie ich es vorgeschlagen hatte. Ich hatte, weiß nicht, ob wir es hier gesagt haben oder ob ich das in meinem Video gesagt hatte. Ich meinte ja, mach doch eine Plattform, mach doch eine Webseite, wo du dich mit einem Account einloggen musst. Das ist natürlich für viele schon ein Hindernis, aber wenn du dieses Hindernis nicht bereit bist aufzunehmen, dann hast du in so einer Jury nichts zu suchen.
Ja, aber dann kannst du immer noch Play drücken, zu Hause mit deinem Hund spazieren gehen, wiederkommen, hast du ihn trotzdem nicht gesehen. Wenn das quasi nur
ja,
nach,
aber wenn dir das,
wurde der abgespielt.
Also, ja, klar.
Die sollten
klar, du
verpflichten,
kannst
so wie wir im ganzen Land, also ganz USA meinetwegen, Screenings einführen, wo man dann vielleicht hingeht.
Für zehntausende Jurymitglieder von denen, und das ist ja, ich hatte in meinem Oscar-Video das gesagt, Alec Baldwin hat das mal in einem Interview, hat sich beklagt, dass irgendwie ein großes, also ein Drittel vielleicht sogar mehr, der Oscar-Jury besteht aus 90-Jährigen, die mal irgendwann Produzent von irgendwas
gewesen
sind.
Aber die hängen doch eh im Altenheim rum. Da ist es ja wie bei den Golden Globes einfach
und
im Gemeinschaftsraum.
Und die sollen dann in irgendein Screening gekarrt
werden? Nein, da machst du es wie bei den Golden Globes, schickst Kopien ins Altenheim und dann können die anderen auch noch mitgucken und dann haben sie den gesehen.
Mhm. Ja,
also ganz ehrlich, wenn du zu jedem, erstens ist der Kohle für so Oscar-Kampagnen, wenn du zu jedem Film sagst, pass auf, in Großräumen wie L.A., New York, Boston, Tech, whatever, wird jeder Film 5 oder 10 Mal im Vorfeld der Verleihung gezeigt. Und du kannst alle 5 oder 10 Termine nicht wahrnehmen. Da ist doch irgendwas falsch.
Da könnte
und
man
außerdem, die haben die Filme ohnehin alle zu Hause liegen. Sie kriegen sie ja ohnehin alle nach Hause geschickt. Bis jetzt waren sie immer bei jedem zu Hause. Es wurde bloß nie kontrolliert in irgendeiner Form. Gab es keinen Mechanismus, haben sie die auch wirklich gesehen.
Ich sehe da eine Geschichte wie letzte Woche. Wir sehen so einen Typen, so einen alten 90-jährigen Mann und dann bekommt er so einen Koffer und da ist ein Screener für die Oscar-Filme drin und dann kommt aber eine Stimme aus ihm off, weil er einen Anruf bekommt und die sagt, wenn sie nicht alle Filme in 90 Minuten zu Ende geguckt haben, explodiert dieser Koffer. Und dann muss er alle Filme parallel gucken und das ist super spannend.
Ja, was aber wenn ein Film länger als 90 Minuten geht?
Ja, tot.
Dann tot.
Vorbei. Okay. Ja, dann muss er sich was überlegen. Dann
bei
ist halt
Oscar
einfach
tot.
Genau. So, und damit
herzlich
willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung.
Was ich dir sagen wollte, Robert, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir gratulieren nämlich heute.
Wem, was, wo?
Holy hat Geburtstag. Die gibt es nämlich schon 4 Jahre. Damit, warte mal, mach mal, ich mache hier so einen Trillerfall. Und sie feiern den Happy Birthday.
Holy
du machst es einfach, während
Holy
ich weiterrede. Der Happy Holy Birthday ist eine spezielle Holy Aktion, Holy wo viele Dinge zusammenkommen. Es gibt 2 neue Sorten. Eine neue Sorte ist zum Beispiel der Birthday Bunny. Es ging gleich ein kleiner süßer Hase mit drauf, passend zum Osterfest mit Litchi-Geschmack. Es gibt aber auch den Energy Eel, eine elektrisierend gute Geschmackssorte. Und es gibt extra die neuen Holy Energy Strawberry Shark Collectors Boxen. Da gibt es nur 9.999
Stück von. Ja, ich habe eine. Du hast auch schon eine.
Ja. Das Geile ist aber auch, dass zum Geburtstag holt Holy ganz viele alte Sorten nochmal aus dem Schrank, die es schon eine ganze Weile nicht mehr gab. Ja. Ich kann dir zum Beispiel sagen, Robert, du bist der Riesenfan unter anderem gewesen vom Lemon Lizard oder von der Lion's Lemonade, Blueberry Bear, Citrus Cobra, Tropical Tiger. Also viele Sorten, die die Fans gemocht haben, gibt es jetzt wieder. Wenn ihr also jetzt vorbeigeht bei Holy, dann ist das der beste Moment, weil ihr viele neue Sachen habt. Ihr habt alte Sachen, die zurückkehren. Und es gibt natürlich auch wieder Sonderangebote. Unter anderem findet ihr zum Beispiel, dass das Starter Set Deluxe, was ich ja immer allen empfehle, weil da ein Shaker mit drin ist und auch Probiersorten, mit unserem Neukundenrabatt, der ja 5 Euro beträgt, sind es dann nur 35 Euro, die man bezahlt.
Pech 5 muss man dafür, glaube ich.
Ja, ja.
Pech 5 für den Neukundenrabatt. Aber wenn ihr jetzt sagt, Leute, wir haben jetzt schon bei vielen anderen Holy-Werbungen ja schon oft bestellt, ich bin ja nicht mehr Neukunde, gar kein Problem. Wenn du Bestandskunde bist, 10% Rabatt, einfach dann nur Pech. Machst du die 5 weg, nur Pech eingeben.
Also sichert euch die Strawberry Shark Collectors Boxen. Ja, holt euch die alten Sorten oder die Birthday Bunny Sorte.
Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Leute, was haben wir alles mitgebracht? Ich habe für euch mit Meth verseuchte Alligatoren mitgebracht. Ich habe für euch Nicolas Cage dabei, der aus dem Ruhestand zurückkehrt als CIA-Profikiller.
Hä? Achso, das ist nicht dieser Surfer, der jetzt auf dem Fantasy-Filmfest lief, sondern wie heißt der?
The Retirement Plan. Wir haben für euch Veloci Unicorns mitgebracht.
Nee, darüber reden wir doch nicht, oder?
Warum nicht? Tun wir nicht?
Ich dachte, wenn er im Mai startet.
Okay.
Wann denn im Mai?
Nächste Woche. Nächste Woche ist Mai.
Ja, nächste Woche.
Nächsten Donnerstag.
Aber haben wir denn nächste Woche was?
Okay. Wir wissen noch nicht. Wir schieben mal nach hinten und dann
also
gucken
wir
mal. Wir haben die ersten beiden Folgen von The Last of Us gesehen. Die große Serie ist zurück. Und dann haben wir beide den besten Film aller Zeiten anscheinend geguckt von 1941, Citizen Kane. Ich weiß nicht, viele Deutsche werden ihn damals nicht gesehen haben. Die hatten anderes hier im Land. Die Vorstellung, wann dieser Film gedreht wurde, was hier in Deutschland oder Europa los war zu dieser Zeit, finde ich total gruselig. Mhm. Als ich den geguckt habe, dass da parallel
die Welt in Schutt und Asche sich langsam...
Ja, es ist auch so aus, als wäre ganz Europa dann irgendwann deutsches Reich. Also ja. Das ist ja auch die Zeit, wo total die Oberhand da war. Irgendwie gruselig fand ich das so im Kontext zu sehen. Und David hat, ich konnte leider nicht, aber hole ich nach für diese Woche, The Accountant 2 gesehen.
Doch, du konntest, Robert. Aber du hast dich bewusst dagegen entschieden, mit mir ins Kino zu gehen.
Ich hatte einen Dreh für Lasse was.
Ja, aber den hättest du verschieben können. Aber hast du nicht.
Ja, ich glaube, wie oft hast du schon zu mir gesagt, du musst noch ein Placement aufnehmen und können wir das einfach anders machen mit dem Podcast? Und David hat noch einen geheimnisvollen Film mitgebracht, von dem er mir noch nicht gesagt hat, was es ist. Also wir haben ein bisschen Programm.
Lass mal über Last of Us sprechen.
Okay. Ich finde, zweite Staffel, mal vorneweg, die bisher schlechteste Folge trifft auf die bisher beste Folge.
Naja, von zwei Folgen.
Nee,
ja.
Von der ganzen ersten Staffel mit dran geklatscht. Also wenn ich alle Folgen nehme, finde ich die Eröffnung der zweiten Staffel die bisher schwächste Folge und die zweite Folge die bisher beste Folge, zusammen mit Folge 3 aus Staffel 1. Das war damals das mit Fred und...
Diese beiden, das schwule Ehe, das schwule
genau,
Paar.
Ja, genau, das war für mich so, glaube ich, also jetzt nach Folge so viel 3? Zeit ist es für mich die noch nachträglich eindrücklichste Folge, weil die so schön war.
Ja, ist für mich auch die Folge, die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil sie sich vom Spiel abgesetzt hat. Diese Handlung gab es im Spiel ja nicht und ich mag an der Serie immer dann am meisten, wenn sie mir als Spieler etwas bietet, was ich in den Videospielen noch nicht gesehen habe, weil so, ich merkte jetzt bei der ersten Folge jetzt schon mal, dass so 2, 3 Dinge, Entscheidungen getroffen wurden, die haben mir nicht ganz so gefallen. Zum Beispiel, dass die neue Figur Abby ist eine sehr zentrale Figur im zweiten Spiel gewesen und die macht sich gleich am Anfang der ersten Staffel auf die Jagd nach einer Figur. Und in Videospielen weißt du erstmal nicht, welche Figur das ist, sondern erst in dem Moment, wo quasi der große Twist passiert, dieses zweiten Spiels, erfährst du quasi, was da eigentlich im Hintergrund passiert ist. Und das erzeugt eine andere Spannung, weil sie trifft auf diese Figur dann auch im Verlaufe des Spiels dann irgendwann. Das ist eine Sache, die ich vielleicht mal vorwegnehmen kann, ne? In dem zweiten Spiel werden viele Entscheidungen getroffen, die haben die Fans zum Teil gehasst. Also es war ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Spiel wegen einem Twist, der jetzt, kann ich schon mal sagen, in der zweiten Folge passiert. Die Spieler werden wissen, was ich meine. Ich hatte ehrlich gesagt noch so ein bisschen die Vermutung nach der ersten Folge, dass sie da vielleicht was anderes wagen werden, weil es ja schon auch so, ne, aus marketingtechnischer Sicht eine Sache ist, ein Wagnis ist. Abby ist dann auf jeden Fall eine Figur, die im Spiel eine sehr viel größere Rolle einnimmt, als man denken würde. Man hat, glaube ich, relativ schnell das Gefühl, die ist jetzt der große Antagonist. Und was das Spiel sehr schön macht und was viele gehasst haben, ich aber eigentlich als Ansatz nicht schlecht fand, war, dass hier eine Geschichte über Rache daraus wird und über Gewalt und was Gewalt mit Figuren und der Psyche macht. Und ganz viele haben vor allen Dingen das Ende gehasst. Und ich mag an dem zweiten Spiel, dass das aber einfach ganz konsequent etwas erzählen möchte. Und diese Erzählung zieht es auch durch, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Gefühle der Spieler. Und ich bin ja zum Beispiel einer, der, wenn in Alien 3 plötzlich Ellen Ripley als einzige Überlebende dasteht und Newt, das Kind, und Hicks, der Soldat, die so Fanlieblinge waren, die sind dann tot, dann bin ich einer, ich nehme das einfach so hin, weil ich denke so, naja, dann sagt mir jetzt aber wenigstens, was ihr damit macht. Und ich finde, Alien 3 macht dann zumindest ein bisschen was. Das ist jetzt kein perfektes Drehbuch, aber ich lasse mich darauf ein. Und so ist es beim zweiten Teil auch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich weiß aber auch, und das ist ein großes Problem des zweiten Spiels gewesen, dass das irgendwann jetzt dann eigentlich ab jetzt, ab der zweiten Folge, nicht mehr viel zu erzählen hat. Weil ab jetzt passiert dann etwas, das eigentlich nur noch auf das Ende, ganz am Ende einzahlt. Aber rein erzählerisch passiert nicht wirklich viel. Es ist viel Leerlauf im Spiel da. Und da habe ich so ein bisschen Sorge. Aber jetzt, als ich die zweite Folge gesehen habe, merkte ich wieder, ah ja, okay, sie nehmen sich Freiheiten. Und in der zweiten Folge passiert etwas, da gibt es einen großen Ansturm von diesen Klickern auf die Basis, die Joel und seine Freunde sich da gebaut haben.
Ganz kurz, du bist ja aus der Spielewelt, nicht um zu korrigieren, aber für mein Verständnis, als ich so ein bisschen recherchierte, man sieht da quasi Runner. Mhm. Klicker sind dann die, die schon Pilzköpfe komplett haben, die nicht mehr menschlich sind. Dann gibt es, glaube ich, die Stalker, also diese ganz fetten, mit Pilzplatten bepackten.
Die Namen,
die langsam
ich nicht
starken
drauf.
Sind, glaube ich, okay.
Für mich sind das alles Klicker.
Okay,
also ich kenne die nur als.
Aber
als,
man sieht auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche, sage ich mal, ja, Verfallensgrade,
genau,
von dem Pilz
genau,
gegenüber.
Oder Befallensgrade. Befallens, ja. Und die stürmen hier auf die Basis der Menschen ein und das ist eine Sache, die ist komplett für die Serie erdacht. Und die bringt aber viel Spannung rein in diese zweite Folge. Also ich merkte direkt so, hui, das hier könnte das Finale von etwas sein. Oder ne, in Game of Thrones Staffel 9 war das, glaube ich, ne? Diese,
die gibt's nicht.
Die achte?
War das die letzte, die achte.
Die achte, wo dann ja auch der große Ansturm der Nachtviecher.
Das ist, glaube ich, der siebte, wo der Eiskönig getötet wird.
Das passiert in der letzten Staffel.
Echt? Arya Stark? Mhm. Mit dem, das ist in der letzten Staffel?
Alle, da haben sich doch alle drüber aufgeregt. Das ist passiert in der zweiten oder dritten Folge. Ist so dunkel, dass du nichts erkennst.
Stimmt.
Und dann ziehen sie doch direkt weiter nach King's Mouth oder wie das heißt. Man sieht, ich habe ein bisschen verloren.
Königsmund, King's Landing.
King's Landing. Ja. Da merkte ich direkt so, ah ja, okay. Also sie haben Dinge, die sie dazwischen packen. Sie sind so mit den Figurenkonstellationen, da schaffeln sie so ein bisschen. Also Dina scheint eine bisschen größere Rolle hier einzunehmen, als es im Spiel noch gewesen ist und vielleicht finden sie da einen bisschen runderen Bogen für diese zweite Staffel. Deswegen, ich bin sehr hoffnungsvoll. Ich gebe dir recht, die erste Folge, die startet erstmal relativ schwach, weil sie die Leute erstmal abholt. Ich muss sagen, die zwei Sachen, zu denen ich zurückgehe bei der ersten Staffel, ich gucke die erste Staffel nicht, aber es gibt zwei Szenen, die werden mir auf YouTube immer wieder reingespült, weil ich sie mir so häufig mittlerweile angeguckt habe, dass der Algorithmus sie mir immer wieder vorschlägt. Und das ist einmal das Intro der ersten Folge, wo diese TV-Sendung gezeigt wird. Und sie sozusagen ist auch völlig erdacht, gab es so in den Spielen nicht und ist grandios. Ich liebe diese Szene. Und in der zweiten Folge, wo diese eine Wissenschaftlerin gerufen wird und dann sagt der eine Mann vom Militär, ja, was machen wir denn jetzt? Und sie sagt, bombardieren Sie die Stadt, gibt keine andere Möglichkeit, weil er will noch Rettung. Und diese beiden Szenarien oder bei den Situationen sind sehr schön der echten Welt entnommen. Da schlägt The Last of Us die Brücke zu unserer Welt und auch so ein bisschen zu der Corona-Zeit, die wir ja auch durchlebt haben und hat damit so echte Ängste berührt. Und Ich merkte aber auch, dass es eine schöne künstlerische Entscheidung ist, diese Sachen hinzuzudenken. Und das fehlt mir bisher noch. Also diese, ne, also da ist jetzt großes Trara in der zweiten Folge, das es so in den Spielen nicht gab. Aber so diese künstlerischen Entscheidungen, die nochmal eine neue Ebene dazu bringen, gab es bisher noch gar nicht. Und da hoffe ich, dass das noch passiert. Und ich hoffe auch, dass es erzählerisch ein bisschen Speck auf den Rippen hat. Aber ab jetzt gucken wir mal.
Also
jetzt.
Ich denke, es muss, weil die zweite Staffel erzählt ja nur die erste Hälfte des zweiten Spiels. Und die dritte Staffel wird eine zweite Hälfte erzählen. Ich werde so oft, wie du gesagt hast, David mal ausreden. Deswegen hätte ich eigentlich vor 5 Minuten das vielleicht schon sagen sollen. Ich war mir nicht sicher, ob du es weißt. Deswegen wird viel kommen müssen. Und ich finde auch die erste Folge, erstmal fand ich sie, als ich sie gesehen habe, bisher am schwächsten, aber sie zahlt viel darauf ein, was es zu verlieren gibt in der zweiten Folge. Sie braucht es, um in der zweiten Folge auch emotional so mitzugehen. Gina hat jetzt gerade kurz vor dem Podcast gesehen, haben zu Hause sich getraut, die anzugucken, beide Folgen tatsächlich.
Wusstet ihr schon, was passiert?
Ich bin kurz vorher beim Dreh gespoilert worden. Mhm. Unnötig. Und ich glaube auch, ich bin der Meinung, du hast mir das vor 3 Jahren schon mal gesagt.
Als wir hier saßen bei
Staffel 1 oder nee, 2023.
Wenn du gefragt hast.
Ich sag dann immer, erzähl ruhig, weil ich vergesse das meist über die Jahre ohnehin. Ich wusste so ein bisschen, wohin es geht, aber trotzdem, wie es passiert, hat für mich in der zweiten Folge richtig gutes Timing, weil es dann einfach so aus dem Nichts erstmal schon klar wird, es wird jetzt hier sehr schnell sehr. Ich finde auch teilweise unerträglich. Also ich hatte dann auch Tränen in den Augen, war richtig, richtig wütend nach der zweiten Episode. Und musste erstmal irgendwas anderes gucken, bevor ich Citizen Kane anmache und direkt Citizen Kane hasse. Muss was dazwischen gucken. Und ich freue mich dann auf jede Episode mehr. Also gerade ist wirklich so eine Zeit, wo ich mich mittwochs auf The Studio freue, freitags auf Your Friends and Neighbors und montags auf The Last of Us. Also insofern bin ich da echt und dankbar. Und
startet
hoffe,
nicht morgen Andor oder übermorgen?
Andor habe ich ja die erste, weiß ich, für alle die beste Star Wars Serie nie geschafft weiterzuschauen. Sollte ich endlich nachholen, um dann auch die zweite zu schauen. Das ist dann noch eine mehr für viele, ja. Und sie drehen gerade Ted Lasso Staffel 4. Aber okay, da bist du ja eh raus.
Das macht aber ehrlich gesagt ein bisschen Sorge. Nur die erste Hälfte des zweiten Spieles.
Aber guck mal, Greg Mason, der Tschernobyl gemacht hat und immer Atmosphäre erzeugen konnte.
Und Borderlands geschrieben hat.
Hat Tschernobyl gemacht.
Und ja, er hat sich herausschreiben lassen.
Und Neil Druckmann, der nun wirklich das hinter den Spielen steht. Ich glaube, die zusammen werden sich was dabei erdacht haben. Und HBO ist jetzt auch keine, also die lassen sich nicht lumpen. Das ist nicht die Schmiede, die sagt, oh, wir brauchen jetzt mehr Staffel und strecken das, sondern die erzählen doch schon fast immer so weit, wie es sich trägt. Wirklich auch bei HBO.
Also das zweite Spiel trägt sich nicht so sehr erzählerisch, sondern das zweite Spiel will eher einen Punkt machen. Und es braucht ewig, um diesen Punkt zu machen. Das ist viel zu lang. Es ist spielerisch leider nicht wirklich berauschend. Das waren so meine Kritikpunkte damit. Aber ich finde, dass es am Ende, dachte ich so, yo.
Knüpft die erste Episode, weil wir gerade überlegen, die erste Episode der zweiten Staffel, knüpft die direkt an die erste an oder ist das ein kleiner Zeitsprung?
5 Jahre.
Vielleicht gehen sie da rein. Vielleicht gehen sie in diese Zeit nochmal rein.
Na, das macht das Spiel auch.
Das wusste ich jetzt eben nicht.
Es gibt im Trailer,
hab ich mir gerade überlegt.
Im Trailer sieht man schon Szenen, wo man klar sieht, so da man darf halt, es ist so gefährlich, diese Dinge anzusprechen. Ja, also ihr findet selber heraus. Guckt es euch an. Ich muss sagen, ich lese schon wieder viel Hate online. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht. Also ich habe auf Reddit super viele Bilder, die sich über Bella Ramsey lustig machen.
Aber warum nach der ersten
Staffel?
Weil
sie hässlich ist. Weil Bella Ramsey.
Aber sieht aus wie in der ersten Staffel.
Bella Ramsey ist den Menschen zu hässlich oder den Reddit-Leuten und die mögen nicht, wenn Frauen hässlich sind. Das ist so ein ganz dickes Ding bei der Inselbewegung, dass die sich halt echauffieren, dass in Videospielen keine schönen Frauen mehr die Heldinnen sind, sondern dass die jetzt normal aussehen.
Also bei so
oder im schlimmsten Fall sogar nicht so gut, wie sie sich das wünschen. Und das ist krank. Und ich muss sagen, die ersten beiden Folgen habe ich geguckt und ich war erstmal sehr überrascht und erfreut, dass, wie heißt nochmal die Darstellerin von Dinah oder Dina? Die habe ich nämlich eigentlich immer so auf dem Kieker
Isabella
gehabt.
Isabella
Merced, genau. Die hat mir letztes Jahr in Alien Romulus schon ganz gut gefallen, weil als ich noch kleiner war, hat die so in Filmen wie, ich glaube, das war Transformers 5.
Das mit, dass Bella Ramsey hässlich ist, ist nicht deine Meinung, sondern
nein,
du gibst
das,
wieder was
anderes. Genau, das ist nicht meine
ich
Meinung.
Ich möchte das nur nochmal jetzt quasi nochmal
Aber das ist das, was man liest. Und das, was
genau,
ist,
aber du hast es nicht, um es nochmal ganz klar
Also, und ich will auch die Kritik, die online kommt, nicht nur darauf reduzieren, aber das sind Dinge, die man also die sehr präsent sind online und wo ich wirklich mich auch, es war damals schon beim Spiel so, wo ich mich richtig zwingen musste, nicht online mitzulesen, weil es macht wütend, vieles zu lesen, was Leute absondern. Und wie viel Hate Neil Druckmann und Co. Mittlerweile haben die ja auch, also Naughty Dog haben ein neues Spiel angekündigt, das heißt, glaube ich, Intergalactic irgendwie, Intergalactic 343 oder irgendwie sowas. Der Trailer sieht brillant aus. Ich fand das fantastisch, was sie da gezeigt haben. Ist aber eine Frau die Hauptfigur wieder und die hat geschorene Haare. Und die Leute sind ausgerastet. Wie kann es eine Frau wagen, sich die Haare abzuschneiden? Also überhaupt, dass sie eine Frau in dieser Oh, ich kann das nicht. Also es ist wirklich,
aber
es
das
tut
ist doch wirklich,
einem
aber
weh.
Aber es ist wirklich so ein sehr fragiles Ego in so einer verengten Weltsicht.
Es ist sicherlich auch, das muss man auch sagen, vielleicht ist man da auch in falschen Bubbles drin. Wobei ich sagen muss, so, ich bin nicht in irgendwelchen Hate-Reddit-Foren, sondern das irgendwo kriege ich es dann angezeigt. Und ich denke so, also weil ich folge keinen YouTube-Kanälen, die sich, ne, es gibt ja diese Anti-Woken-YouTube-Kanäle, die nichts anderes als das thematisieren, aber ich krieg's trotzdem immer wieder angezeigt und dann denke ich sofort so, boah, also vielleicht gehst du einfach nie wieder ins Internet, das ist das Beste, dann kannst du solche Sachen mehr genießen.
Ich habe da manchmal das Gefühl, dass es Männer gibt, die einfach nicht darauf klarkommen, dass Frauen nicht mehr von ihnen abhängig sind.
Ja.
Weil ich sag mal ehrlich, ich gehe 5 Jahrzehnte zurück, da durften Frauen kein eigenes Konto haben, keinen Beruf ausüben so richtig oder 6 oder 7 Jahrzehnte, ohne dass der Mann dem zustimmt und waren einfach wirklich Hausfrau und Mutter, dafür waren sie da, durften nicht wählen, habe ich das schon gesagt, weiß ich nicht. Klar, da gab es Abhängigkeiten. Da war es dann auch ganz, ganz einfach, irgendwie einen Partner zu finden, weil die waren ja darauf angewiesen, einen Mann zu haben.
Heute gilt es als unmännlich, wenn du deine Frau in Anführungszeichen nicht im Griff hast. Und
findest du?
Das hörst du ganz häufig.
Von was oder wem denn?
Auch da im Internet ist einfach so eine, muss ich eine
also
große Klammer.
Also ich kenne persönlich echt niemanden. Also
mir würde das auch niemand ins Gesicht sagen, weil A, in meinem Kreis sorge ich dafür, dass solche Menschen nicht stattfinden und würde ich mitbekommen, dass solche Leute da stattfinden, wären die nicht mehr Teil meines Kreises.
Ich finde witzig, es gibt manchmal diese Reels, wo du diese Kommentare liest, dass ich dir lustig gemacht habe, du hast Aussehen von einer Frau und dann wird großes Profilbild von dem Verfasser eingeblendet. Und dann denkst du dir so, ja, alles klar, Digi. Ja, das finde ich dann okay.
Das ist dann auch wieder zurück so
Body-Shaming. Ja, aber das finde ich dann unterhaltsam. Also. Punkt.
Okay.
Das finde ich dann unterhaltsam.
Okay, lassen wir das Thema. Aber auf jeden Fall, ich finde, man kann trotzdem wieder reingucken. Gerade wenn man das Spiel nicht gespielt hat, dann wird man hier wieder gut abgeholt. Ich finde, das
und
ist, was die Produktionswerte angeht, die Stimmung ist gut, die Musik ist gut, die Darsteller sind gut. Hier gibt es eigentlich wenig zu meckern. Wenn Videospielverfilmungen, und das heißt es ja gerade, die große neue Franchise-Zukunft sind, dann bitte so. Ja, dann nicht, ne, Minecraft, ist halt dann der Mega-Erfolg, aber.
Fast 800 Millionen steht er inzwischen schon.
Er läuft sehr viel schlechter als, also schlechter in Anführungszeichen, er läuft super, aber er läuft nicht so stark wie Super Mario Brothers. Es wird gerade hochgerechnet, dass der so, gerade so, also wenn mit viel Glück kommt er gerade so über die Milliarde-Grenze. Das wird hier auch nie aufhören. Das haben wir, glaube ich, seit 3 Jahren oder 4 Jahren.
Soll ich aufhören? Aber dann schreiben die Leute.
Nee, nicht du. Aber ich sag immer Millionen und du sagst sofort Milliarde. Ist ja richtig, sollst du ja auch sagen. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache, die mittlerweile zum Running Gag geworden ist. Also das wird jetzt nicht in die Regionen von Super Mario Brothers steigen.
Ich finde es spannend, dass du sagst, dass die Sequenz wie auf Jackson, so heißt die Stadt, Jackson Hole, Jackson.
Jacksonville,
wie die gestürmt wird, dass das im Teil nicht im Spiel vorkommt. Und die Dringlichkeit, mit der das passiert, auch vorher, ein bisschen abseits, gibt es so eine Szene, in der sich quasi Horden an einen Zaun pressen, der immer weiter, und jemand versucht, sich noch durchzuquetschen. Du denkst immer, das geht nicht. Und immer gibt es immer noch einen Weg, noch, dass es noch enger und noch enger wird. Und die Musik und dazu dieser gesamt kalte, raue Flair über dieser Serie, fühlt sich ja manchmal auch an wie so ein rauer, kalter Western. So nihilistisch und so trostlos. Ich bin richtig Fan und bin dann wirklich gespannt, montags zu sehen, wie das weitergeht. Insofern, ja, ich finde, die Serienqualität in den letzten Monaten ist ganz schön hoch. Krieg mal ein paar Sachen umhergeworfen, auch wenn du jetzt nicht großer Serienfan bist. Ich dir gerne dann abends nochmal eine Episode schaut, denkst so, das ist echt gut. Und wenn du einen Film und Serien covern willst, kannst du eigentlich fast 24/7 vor der Röhre sitzen. Kriegst aber viereckige Augen und die will ich nicht haben.
Mhm.
So. The Last of Us. David. Ich muss dir mal was.
Du musst mir mal was beichten.
Ich muss dir was erzählen. Ich habe einen Film gesehen, bei dem dachte ich, naja, Cover sieht so aus, könnte gut werden.
Weil du Trash-Fan bist?
War so ein bisschen umworben wie Shallows oder so. Shallows war
oder,
ja schon.
Oder Lake Placid? Kennst du den?
Nee, kenn ich.
Mit so einem Riesenkrokodil?
Nee, das nicht.
Ist das hier nicht auch ein Riesenkrokodil?
Viele.
Viele sogar.
Shallows war doch diese Blake Lively, ich gehe High-Nummer, die ja schon auch wirklich spannend war in manchen Momenten.
Wie war das? Sie war Surferin, dann strandet sie auf einem Felsen.
Und dann hängt sie am Felsen und am Kreis ja das Ding. Und ich dachte, okay, kriegen wir so ein neues Creature-Feature, so ein bisschen wie Crawl, der uns ja beide gefallen hat. Und dachte ich mir, The Bayou, merke ich mir, kommt am 9. im Heimkino raus. Und dann geht's los, David, pass auf, Opener, DEA. In so einem Gebiet in Louisiana, da liegt nämlich The Bayou, so heißt die Region, nimmt ein Drogenlabor hoch oder eine Drogenfabrik, wo gerade Crystal Meth hergestellt wird. Und während die hochgenommen werden, wollen die noch die Drogen beiseite schaffen und schmeißen die teilweise in den Sumpf. Aber im Sumpf...
Cocaine Crocodile.
Im Sumpf gibt's Krokodile. Und die mit Meth werden groß,
ach, Meth,
aggressiv und ganz schön gefräßig. Parallel die Geschichte von Kyle, die über den Tod ihres Bruders so traumatisiert ist, dass sie ihren letzten Wunsch erfüllen will, nämlich seine Asche verstreuen an einem Ort, wo er gerne hin will. Also will sie mit Freunden dahin reisen. Die hinter ihrem Rücken aber sagen, pass auf, geht doch viel schneller mit einem Flugzeug. Also fliegen die mit so einem kleinen Privatflugzeug und noch anderen Passagieren, wo man schon sieht, ja, ihr werdet alle Krokodilfutter, darüber, aber die Maschine stürzt ab. Und weil es günstiger war, hat man die Blackbox nicht angemacht, damit der Flug nicht registriert wird. Sie landen also im Sumpfgebiet, Not voller Riesenkrokodile, die gefräßig sind, während die Hauptfigur noch ein Trauma hat und unbedingt die Asche ihres Bruders verstreuen will. Trash oder nicht?
Klingt, also es klingt gar, also da hätte ein guter Regisseur so, oder jemand wie Alexandre Aja könnte da ein gutes Creature-Feature
also
ausmachen.
Es ist keine schlechte Prämisse, aber der Film ist komplett scheiße.
Ja.
Also das ist wirklich komplett müllig. Es gibt die erste Krokodilattacke, die ist wirklich so mit Schnitt, Gegenschnitt, Randsprung, terrorisierende Musik, wo ich so dachte, ist ja wirklich, könnte noch was werden. Und dann sehe ich so, und länger der Film geht, desto öfter passiert immer das Gleiche. Du hast ganz oft so, und das ist immer so sehr billig, wenn Leute versuchen, eine Tür zuzuhalten, und dann siehst du so den Alligatorkopf, der so gegendrückt, so eine nachgebaute Puppe. Und du merkst so, okay, weißt du, bei Velocipastor, da ist das mit Ansage-Trash, weißt du, oder bei Rubber, oder wie sie alle heißen, oder Hentai Carmen. Aber hier ist es wieder mal diese typische Falle, sie haben es wirklich versucht, ein bisschen ernsthaft zu machen. Dabei ist jede Figur ringsherum völlig uninteressant, völlig langweilig. Und diese Hauptgeschichte mit dem Bruder, das, da wird dir so eine Salamitaktik über 84 Minuten, auch schon so eine Lauflänge, wo du weißt, das kann nichts Gutes werden, dann noch so mit Rückblenden gezeigt, wie traurig sie ist über den Verlust. Was glaubst du halt nie?
Aber also ist der eher so wie Cocaine Bear? Also ein bisschen witzig? Also ich meine es ernst.
Der ist nicht witzig, der ist, naja, ich habe einen anderen Film, der witzig sein will, aber gar nicht witzig ist, mit Nicolas Cage gleich für dich. Ja. Wenn du willst, nee, der ist einfach nur langweilig. Das ist einfach nur langweilig.
Okay.
Ja, also zum Beispiel... Wir hatten doch diesen Wasser der Seine von Netflix.
Ja.
Der ist deutlich trashiger mit Ansage. Da weißt du mehr, okay, das ist jetzt trashig.
Oh nee, den fand ich auch richtig.
Ja, aber der ist halt trashig.
Okay.
Da wissen sie zu jedem Zeitpunkt, sie überziehen hier und versuchen noch irgendwie eine Logik zu bauen, warum sie da in das Abwassersystem von Paris gelangen. Das hier ist bis auf die Idee, dass wir Meth-Krokodile haben oder Alligatoren, wirklich Müll.
Ja, schade.
Ist schade.
Dabei habe ich mich so gefreut auf einen neuen Krokodilsfilm.
Ja.
Ich habe aber heute, als wir Death of Unicorn geguckt haben, so ein paar Mal an solche Filme denken müssen, weil der hat so Momente. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht machen wir es jetzt einfach. Wollen wir es machen?
Ja, ich fand den ja noch besser als du wahrscheinlich.
Weiß ich, glaube gar nicht.
Na, ich fand sogar noch
ich fand den besser als Sinners. Was sagst du jetzt?
Ich sehe hier gerade Metascore von 51 und 6,3. Die haben ja wohl einen Arsch offen, naja, die weltweiten Kritiker.
Bei Letterbox kriegt der auch so richtig 2,5 Sterne.
Soll man Maul halten.
Also meine Aussage von eben, wenn du den Metacritic vorliest, nehme ich dann nochmal zurück. Nee, ich muss sagen, bei Sinners hatte ich ja beklagt, dass ich da ein bisschen schade fand, dass der das Genre nicht durchgezogen hat, dass der nicht so richtig sich entscheiden konnte, was er jetzt sein will. Und ich hatte jetzt dasselbe über Death of a Unicorn gehört, finde ich aber irgendwie nicht. Ich hatte heute die ganze Zeit so Vibes von Jurassic Park, aber auch so alte, ja, so Comedy, also ich finde, Comedy ist das falsche Wort, aber hast du Arachnophobia mal gesehen?
Ich glaube ja.
Dieser mit dieser Vogelspinne und Jeff Daniels, bisschen witzig, aber schon auch als Horrorfilm wertig. Also das ist ein Horrorfilm, aber der sich nicht zu ernst nimmt. Ist eigentlich ein nettes, kleines Creature-Feature. Der erste Gremlins ist ja auch so ein bisschen so gehalten. Und ich finde, dass Death of a Unicorn genau in diese Kerbe schlägt. Die Charaktere und die Konstellationen, die funktionieren nicht so gut. Vielleicht kannst du da gleich was zu sagen. Aber ich finde, dass vieles andere... Ich hatte das Gefühl, dass der Regisseur richtig Bock auf die Prämisse hatte und gesagt hat, das ziehen wir jetzt durch. Und zwar, ich erzähle einen Fantasy-Horrorfilm mit komödiantischen Anteilen und dann ist gleich auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen Gesellschaftskritik, aber wir geben den Reichen noch mal eins mit und erzählen so ein bisschen was über Klassenverhältnisse. Eine Vater-Tochter-Geschichte ist auch noch drin, also wieder ganz schöner Batzen.
Dan Elliott, gespielt von Paul Rudd, sitzt mit seiner Tochter Ridley, gespielt von Jenna Ortega. Also zieht schon mal an zwei sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Am Anfang im Flieger, sie schläft an seiner Schulter ein. Er findet es offensichtlich so schön, weil das sonst nicht passiert, dass du merkst, das ist Vater und Tochter und er möchte gerne eigentlich, dass es schön zwischen den beiden läuft, wie es aber nicht unbedingt ist. Scheißegal, die fliegen wohin? Nämlich zu einer sehr reichen Familie, mit der er geschäftlich verbandelt ist und sie vielleicht auch langfristig eine Partnerschaft eingehen könnten. Und diese Familie wohnt in einer großen, nicht mal Waldgebiet, ich würde sagen, einer Wildnis, die denen, so habe ich es verstanden, privat gehört und die auch geschützt ist, diese Umwelt. Und auf dem Weg dorthin, in einem Volvo, die ja eigentlich unkaputtbar sind, überfahren sie ein Einhorn. Und die Frage ist, war das jetzt das letzte Einhorn? Gibt es da mehr Fabelwesen? Und kaum bei dieser Familie auch angekommen, die wahnsinnig reich dann ist, hast du halt so eine Situation, wo beide feststellen müssen, also dieses Blut, was sie vom anderen abbekommen haben, das hat eine bestimmte Wirkung. Und diese Familie, die ja jetzt sicherlich mit ihrer Philanthropenart im Grunde auch viel mieses Geld, was sie verdient haben im Leben, gerne übertünchen wollen, hätten vielleicht auch Interesse daran, entspinnt sich einfach so eine, ja, was ist denn das? Horrorkomödie, würde ich sagen.
Ja, wie ich gerade sagte, so alles Mögliche.
Ja, so Horror, Komödie, Fabel, Monster, Ding, wo so viel, aber auch mit so einem Tempo zusammenkommt, wo ich die ganze Zeit immer wieder dachte, boah, das ist mehr Jurassic Park, als Jurassic Park in den letzten drei Filmen war. Ich finde sogar, es gibt so Momente, da wird so eine Dimension aufgemacht, die von der Farbgebung halt durch Paul Rudd sehr auch an die Ant-Man-Filme erinnert. Und da wirkte das für mich marveliger als in den letzten Marvel-Filmen auch unter anderem. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, da ist manchmal so ein kleiner Zauber drunter, aber vor allem so ein kreativer Spaß. Dann dachte ich auch so, aha, Ari Aster hat das Ding mit produziert. Das fühlt man auch in manchen Momenten. Also es ist so eine völlig abstruse, wie A24 als Filmschmiede ist, Gedankenspiel, in dem man voll reingeht, auch wenn das Design des Einhorns oder was wir auch immer zu sehen bekommen, nicht konsequent funktioniert, konnte ich aber Spaß daran haben, wie blutig es ist, wie liebevoll es manchmal ist, wie witzig es ist und auch wie dieses Setting mit diesem pompösen Anwesen mitten im Wald dort oder mitten in der Wildnis stattfindet. Es gab viele Sachen, an die ich mich langhangeln konnte und den gerne mochte.
Du hast gerade erzählt, dass sie am Anfang im Flieger sitzen und diese Episode bräuchte es eigentlich gar nicht. Man hätte anfangen können im Auto, wo die beiden dann losfahren, zu diesem Ort reden. Das Setting wird quasi aufgebaut und dann überfahren sie das Einhorn. Das, was sie aber ganz clever machen im Flugzeug ist, sie lehnen sich an ihn an. Er denkt sich in dem Moment, oh, schön. Dann sieht er aber, dass ein paar Blätter nach unten fallen von seinen Unterlagen, die wichtig für ihn zu sein scheinen.
Ja.
Und dann beugt er sich nach vorne mit so einem Ruck, auch sehr bewusst, weil er weiß, dass dann in dem Moment ihr Kopf auf die Lehne fallen wird. Das passiert dann auch. Sie stößt sich, meckert mit ihm und er sagt dann, ey Mann, sorry, aber ich brauchte diese Unterlagen. Und das zeigt in der ersten Szene sehr schön die Dynamik zwischen den beiden. Die Mutter gibt's nicht mehr, die ist gestorben. Das ist also ein Trauma, was da vorliegt. Und jetzt müssen die beiden miteinander klarkommen. Und der Vater hat offensichtlich nicht so richtig einen Sinn dafür, Vater zu sein. Beziehungsweise hat mehr ein Auge dafür, abzusichern, die Familie oder sie beide, die jetzt übrig geblieben sind, weil er jetzt der Einzige ist, der sich darum kümmern muss. Und das gibt ganz gut vor, wie diese Dynamik der beiden sein wird, die ehrlich gesagt schwierig ist. Ich muss sagen, das, was mir am ehesten Kopfschmerzen bereitet hat, ist diese Familie, in die sie kommen. Ich glaube, Thea Leoni ist die Mutter. Sag mir mal gerne, wie der Vater heißt. Da ist mir der Name entfallen. Und Will Porter spielt den Sohn. Die sind irgendwie wahnsinnig reich.
Richard E. Grant.
Richard E. Grant, genau, den kennt man auch. Auch wieder in einer tollen Rolle. Und die sind natürlich Hardcore-Arschlöcher. Aber irgendwo auch auf eine, also ich muss sagen, halbwegs liebenswürdige Art und Weise, weil ich zum Beispiel die Leute in den Knives Out-Filmen viel, viel ekelerregender fand. Oder auch die Leute in The Menu. Gerade Will Porter hat riesigen Spaß mit der Rolle und da hatte ich auch das Gefühl, dass sich der Drehbuchautor am meisten an ihm abgearbeitet hat. Ich finde leider, das Verhältnis zwischen Jenna Ortega und Paul Rudd funktioniert nicht so ganz, weil mir fehlt so ein bisschen die Figur, mit der ich mitfiebern kann. Paul Rudd ist als Vater leider ein übelster Versager, weil er immer wieder in Situationen gerät, wo du denkst, boah, bist du ein Arschloch. Die anderen sind es sowieso, ne, weil sie wirklich so Karikaturen von reichen Leuten sind, die dann alle quasi Klischees erfüllen. Natürlich sagt es schon, das Blut des Einhorns hat Heilfähigkeiten und da gehen natürlich alle Leuchten bei solchen Leuten an. Und ich merkte im Kinositz auch direkt so, oh, wie krass ich Leute hasse, die viel Geld haben, viel Macht haben und noch mehr davon wollen, die sich nicht damit zufrieden geben. Ne? Also da hat das schön meine Triggerpunkte auch bedient. Aber anders als andere Filme, wo es bei mir dann auch dafür sorgt, dass es kippt, hat er mich noch gehalten. Aber eher nicht, weil ich mit irgendeiner Figur dann mitgefiebert habe, weil Jenna Ortega zum Beispiel, die natürlich so die einzige ist, die so ein bisschen ihre 7 Gehirnzellen beieinander hat, die wird leider dazu verdammt, die meiste Zeit im Hintergrund immer so reinzulaufen und zu sagen, hey, ich habe die Lösung, beziehungsweise hört doch mal auf mich. Und dann wird sie ignoriert von allen und dann darf sie in der nächsten Szene es nochmal versuchen. Und das funktioniert leider nicht so ganz. Was mir noch am ehesten Spaß gemacht hat und wo ich am ehesten noch mitfühlen konnte, waren die Einhörner. Und da dachte ich so, das funktioniert für mich am besten, wenn das Creature-Feature eines ist, wo, wie bei den Gremlins zum Beispiel, ich mich in die Gremlins verliebe oder bei Arachnophobia, ich einfach Bock habe, die nächste Szene mit den Spinnen zu sehen. Und so ist es hier auch. Und ich mag total, wie der Regisseur, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Ich habe gar keine Ahnung, was der vorher gemacht hat. Alex Sharfman, noch nie gehört.
Der hat auch nur 2 Regie-Credits und der erste ist ein Kurzfilm, ist also sein Langfilm.
Ah ja, okay. Und der hat echt
der lag auch 15 Jahre bis zum Kurzfilm dazwischen.
Der hat ein richtig gutes Gespür dafür, und jetzt will ich nicht sagen für solche Filme, sondern eher andere Leute zu beobachten und zu bemopsen, weil hier sind ganze Einstellungen aus Jurassic Park drin. Einmal mit einem Auto, du wirst wissen, was ich meine, wo die Figuren, ich gehe nicht zu nah drauf ein. Es gibt eine Szene, die wird auch auf dem Poster quasi vorweggenommen. Da dreht Jenna Ortega ihren Kopf so ein und das eine Einhorn kommt nah ran. Da dachte ich, wenn jetzt noch die Zunge rauskommt, dann haben wir wirklich Alien 3 hier oder auch andere Filme, die, ich glaube, Jurassic Park hat ja auch eine ähnliche Szene, glaube ich.
Venom würde auch so ein bisschen.
Venom würde, für, ja, also dieses Bild kennt man mittlerweile auch und es funktioniert aber. Es hat mir Spaß gemacht. Also der vermischt quasi diese Tropes mit ein bisschen Fantasy-Aspekt, hat so ein paar Sachen dabei. Ne? Dann Jenna Ortega googelt dann halt was über Einhörner. Das ist auch viel Quatsch. Ne? Das will ich gar nicht sagen. Also ich kann mir die schlechten Wertungen nicht so ganz zusammenreimen, weil also entweder haben da Leute gesagt, boah, A24 steht für mich für verkopftes Kopfkino oder vielleicht haben Leute von einem Film über tödliche Killer-Einhörner mehr erwartet, aber mir hat er trotzdem echt Spaß gemacht, weil er eben so sehr, du hast es nach dem Kino gesagt, so sehr Steven Spielberg ist, wie wir es schon lange im Kino nicht mehr hatten.
Ja.
Auf eine Low-Budget-Variante vielleicht, also es ist nie so groß gekocht wie jetzt einen Jurassic Park, aber der war gut. Und als Genrefilm, na, wenn ich jetzt einfach nur sehe, was will der erreichen, hatte ich damit mehr Freude als jetzt mit einem Sinners, der diesen ganzen Vampir-Aspekt für mich hätte auch gerne sein lassen können, ohne die Filme jetzt vergleichen zu wollen, weil das kann man ehrlich gesagt schlecht. Aber die kommen schon sich auch insofern ein bisschen nah, weil sie, also ich finde, Death of a Unicorn hat zwar den leichtfüßigeren Ton, aber sind auch so ein bisschen eine Genre-Variation, die recht viel erzählen, recht viel wollen. Ich mag zum Beispiel, wie gesagt, diesen Aspekt mit der reichen Familie relativ gerne, auch wenn sie jetzt nichts ausgraben, was man nicht schon 1000 Mal gesehen hätte, ne, dass die alle gierig sind und aus der Gier heraus dann Fehler gemacht werden, die natürlich den eigenen Tod bedürfen, was natürlich auch ein bisschen überzeichnet ist, und weil, muss man klar sagen, du wirst jetzt auch nicht unbedingt zu so einem riesigen Firmen-Tycoon, wenn du nur dämliche Fehler machst. Vielleicht ist es aber doch so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gibt's ein paar Abzüge in der B-Note, aber der ist sehr unterhaltsam.
Ich mochte den aus, was soll ich jetzt nochmal alles darauf eingehen? Nö. Aus vielen Gründen mochte ich den, die sich zum großen Teil mit dem decken, was du gesagt hast. Du, ich habe einen Nicolas Cage-Film geguckt. Der kommt nämlich schon am 2. Mai im Heimkino raus.
Wie viele einen macht
Tag
der eigentlich?
Nach Death of the Unicorn. Manchmal glaube ich so 7 oder 8, aber zuletzt muss man ja sagen, Massive Talent mochte ich richtig gerne. Du hast Long Legs geliebt. Er als Killer, den man sowohl stimmlich, na, vor allem stimmlich nicht wiedererkennen konnte, als Koch, der Schweine liebt, in Pick großartig. Und dann mochte ich den noch sehr in, na, was ist da noch gewesen? Pick, Long Legs, Dream, Massive Dream, Talent, Dream Scenario. Scenario. Als Professor, der an den Träumen aller möglichen Menschen auftaucht, aller Menschen. Jetzt ist The Retirement Plan dran und ich sag mal so, Nicolas Cage hat die Rolle angenommen, weil er mit seinem guten Kumpel Ron Perlman Zeit verbringen wollte. Das kann schon eine Menge dann über die Qualität des Films aussagen, wenn es nicht mehr nach der Rolle geht. Also, Ashley und ihre Tochter Sarah haben ein Problem, weil ihr Vater, der will aus der Unterwelt aussteigen. Und deswegen mobst er einen USB-Stick, der aber sehr gefährlich ist. Aber damit verspricht er sich genug Geld oder irgendwas damit aussteigen zu können und hat den als Sicherheit. Als aber davon Ron Perlman als Gangster Bobo und dessen Boss Jackie Earl Haley Bescheid bekommen, wollen die unbedingt den USB-Stick und machen auch auf Mutter- und Tochterjagd. Die Mutter schickt deswegen die Tochter auf die Cayman-Inseln, steckt noch den USB-Stick in den Rucksack in so eine aufgerissene Naht als Versteck rein. Und da trifft dann dieses Mädchen auf ihren Großvater. Das erste Mal in ihrem Leben. Denn da wohnt Nicolas Cage auf den Cayman-Inseln. Gar keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter gehabt. Seit 20 Jahren als Pflichtrentner, weil er früher so eine Art Cleaner oder sowas bei der CIA war. Wenn nichts mehr geht, hat man ihn, Matt, geholt. Und nun hat er sie dort. Seine Enkelin, er und ein Haufen Gangster, die Jagd drauf machen. Und da muss man aufpassen. Wenn Nicolas Cage zur Kurzhandel greift, kann der ein oder andere Kopf eingekloppt werden oder dir eine Leuchtfackel in den Mund geschossen werden. Also, das ist The Retirement Plan. Davids Gesicht sagt im Grunde, wie es ist, das zu gucken. So, er hätte es keine 15 Minuten ausgehalten, wette ich. Das Schönste daran ist diese Insel mit schönen Palmen, wo ich mir denke, da ich Bock auf Urlaub.
Das wirkt so ein bisschen.
Ein super heller, hässlicher, also nicht schön gefilmter Film, der sehr billig aussieht, weil man sich nie wirklich Licht setzen konnte und Nick Cage die ganze Zeit in Hawaii-Hemden versucht hat, Gangster platt zu machen mit den schlechtesten Preset-Effekten, die ich seit langem gesehen habe, von Kopfschüssen. Also wo du richtig siehst, das ist so, wenn du keinen Bock hast, das Abo abzuschließen, sondern in der Gratis-Version da was brauchst, dann wird das geholt. Und dann hast du im Grunde nur Opa versucht, Enkelin zu retten, Gangster haben Enkelin, die freuen sich aber an, aber bleiben halt Gangster. Alle schießen aufeinander und ist ja klar, wer am Ende überleben muss. So. Das geht 103 Minuten.
Das erinnert mich voll, oder was heißt das, erinnert mich, hast du den Trailer zu The Surfer gesehen? Das ist auch Nicolas Cage, lief am Anfang des Jahres schon auf dem Fantasy-Filmfest und ich weiß gar nicht, ob der irgendwie auf Direct-to-DVD kommt oder nicht. Da spielt er einen Surfer, der an einen neuen Strand kommt und sich da mit den Surfern des Strandes irgendwie anlegt. Irgendwie habe ich das den Trailer nicht ganz nachempfinden können, aber es klingt ja fast ein bisschen so, als hätte Nicolas Cage gesagt, pass mal auf, ich bin doch jetzt gerade an dem Set, wollen wir da nicht einfach noch einen Film gleich parallel drehen?
Bei Nicolas Cage weißt du nie. Aber egal, was der Mann tut, der hat eine Fanbase, die ihm auch immer treu bleibt. Und ich gehöre auch dazu. Weil auch in The Retirement Plan sind alle richtig schlecht und austauschbar. Aber welche Ernsthaftigkeit, der immer noch dann so sein Ding durchzieht. Der kann sofort das so ernst meinen. Und dann gibt immer so eine Aura, wo du denkst, der hat was. Der steigt voll rein. Und wenn dir eine Tomate, die 3 Tage faul spielen müsste, er wird das fühlen. Er wird das spüren.
Ja,
Nick Cage meint es ernst. Er hat sich, glaube ich, so dran gewöhnt, aus Schuldengründen viele Filme zu machen, dass als er die Schulden nicht mehr hatte, sich gesagt hat, ich mache trotzdem weiter. Und dann kommen solche Filme bei raus. Wirklicher Schmuh, The Retirement Plan.
Also ich glaube, ich habe auch immer das Gefühl, während wir hier gerade reden, hat Nicolas Cage schon wieder 2 neue Filme produziert. Aber ich will mal angesichts...
Ich wundere nur, warum damals der Regisseur von Massive Talent so lange gebraucht hat, ihn zu überzeugen.
Ja, weil er dann, also das hast du ja auch mitbekommen, das hat er in der Probophase auch immer wieder gesagt, er wollte das ja nicht so richtig machen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ihm das unangenehm war oder ob er das Gefühl hatte, dass da irgendein Fanboy ihn anruft und sagt so, hey, lass mal einen Film machen, wo genau diese Fanboy-Attitüde quasi Teil des Ganzen ist. Mir ist ein Meme eingefallen, an das ich denken musste, während wir gerade darüber gesprochen haben. Es gibt auf Reddit ein Meme, zeige ich dir gleich mal. Da steht drüber, I'm so tired of Zendaya. She's in everything right now. Ja, also da Leute beschweren sich, dass Zendaya in jedem Film mitspielt. Und daneben ist ein Bild von, wir haben schon mal über ihn gesprochen, Eric Roberts.
So, Eric, da, wo du gesagt hast.
Genau. Und Zendaya hat 2024 in folgenden Filmen mitgespielt. Dune Part 2 und Challengers. Und die Leute sind halt nicht begeistert darüber, dass sie in jedem Film ist. Jetzt lese ich mal ganz kurz vor, in was Eric Roberts mitgespielt hat. Terror of the Soul, Scars, Trust in Love, Amityville Bigfoot, Aftermath, Mundige, The Epidemic, Brother 3, Sour Honey, The Fusion, Cruise, The Private Eye, Science Games, Metaxu, And Now I Lay Me Down, The Laundress, Once Upon a Time in Hollyweird, The Company We Keep, Snow White and the Seven Samurai. Ja, das sind 100 pro. Auch die Hälfte davon sind
ein Retar-Geschichten.
Nee, das sind diese Asylum-Dinger. Ja. Weil der spielt ganz viel in diesen Asylum-Scheißfilmen mit. Deswegen sowas.
Aber er hat zu tun.
Also wenn einer zu tun hat, also dann wirklich Eric Roberts, da kann sich niemand drüber aufregen. Der hat letztes Jahr, allein letztes Jahr, ich glaube, das sind hier, ich überschlage jetzt einfach mal, aber ich kann es nicht so richtig zählen. Ich glaube, es sind 45 Filme, wow, wenn nicht mehr.
Bam.
Also da sollen sich mal die Leute nicht aufregen über Zendaya und oder über Nicolas Cage.
Wenn jemand überall ist, dann Timothy Chalamet oder Tom Holland.
Ja, so und jetzt wisst ihr, es ist Eric Roberts. Ich möchte dir jetzt noch einen Film erzählen von jemandem, der eine lange Zeit gar nirgendwo war, nämlich Josh Hartnett. Und Josh Hartnett hat
war doch im Night Shyamalan-Film.
Ja, ja, aber der ist ja jetzt, der hat ja jetzt so seine...
Okay, Entschuldigung, ich wollte dir nur widersprechen.
Ich glaube, der erste war dieser, wie hieß denn dieser Scheißfilm von Guy Ritchie? Mit Jason Statham.
Den Operation Fortune.
Operation Fortune, genau. Ich glaube, das war der erste, wo er mal wieder aufgeploppt ist. Und seitdem sieht man jetzt ihn gefühlt häufiger. Aktuell könnt ihr ihn sehen auf Amazon Prime, ist der gerade, ich habe den gestern für 99 Cent ausgeliehen, kommt aber in 6 Tagen.
David kauft sich auch einfach nie die Filme, er leiht die sich immer.
Na wieso sollte ich mir denn jetzt, weil ich mir einmal einen Film angucken will.
Ich würde sie noch morgen
sehen. Und in 6 Tagen kommt er auch auf Prime inkludiert. Ich konnte aber nicht abwarten, weil ich für euch hier das haben wollte. Fight or Flight, habe ich vor ein paar Wochen den Trailer dazu gesehen und dachte, Mensch, das sieht ja interessant aus. Das sieht ja aus wie Bullet Plane. Es geht nämlich darum, dass Josh Hartnett spielt so einen Typen vom CIA oder FBI. Das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil es ganz schön chaotisch ist. Er spielt einen Typen, der soll einen anderen, also ein Target, ein Ziel finden. Und dieses Ziel befindet sich an Bord eines Flugzeuges, stellt sich dann aber heraus, dass an Bord dieses Flugzeuges ausschließlich Killer sind. Und ein paar normale Gäste, aber das ist ein ganzes Flugzeug voller Profikiller. Und da entsteht dann irgendwann so ein Chaos, weil alle sich kriegen dann unterschiedliche Aufträge zugespielt. Die Hälfte davon soll auch diese Figur, der Josh Hartnett auf den Fersen ist, jagen. Irgendwann sind sie Josh Hartnett auf den Fersen und da entsteht dann ein blutiges Gemetzel, viele, viele hundert Meilen über der Erde mit Kettensägen, die zum Teil durch den...
Viele hundert Meilen über der Erde?
Mhm. Wie viel sind das?
Ein Flugzeug?
Ja.
10 Kilometer.
10 Kilometer fliegt ein Flugzeug über der Erde?
Ja, 10.000 Meter. 11.000 manchmal. Da, wo du bist, ist schon Stratosphäre-Ende. Ja? Da ist schon schwarz alles ringsum.
Das ist vielleicht ein ganz neues Flugzeug, was so ganz besonders
Tom Cruise, wenn der springt, dann springt das aus 3.000 Metern. Aber egal, gut, wollte nur kurz einmal zu
ihr. Okay, ja, nee, habe ich ehrlich gesagt, weiß ich es gar
nicht. Ich wusste nicht, ob es wirklich so ein Weltallflug dann wird.
Nee, okay. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nie über die Zahl Gedanken gemacht, die Flugzeuge hochfliegen. Aber hätte ich natürlich auch mal machen können.
Ja, du siehst ja manchmal die Alpengipfel und so, wenn die so 4.000, 5.000 haben, ja sogar relativ nah.
Ja, ja, stimmt. Aber es ist mal wieder so ein Moment,
einfach nicht drüber nachgedacht.
Moment of Stupidity. Auf jeden Fall geht es dann da oben heiß her. Und zwar sehr blutig sogar. Also gerade wenn dann irgendwann die Kettensäge ausgepackt wird, merkt man so, hui, da hat aber jemand...
Wie ist denn die durch den Sicherheitscheck gekommen?
Eine von vielen Fragen, die man in diesem Film haben kann, also das ganze Setting ist absoluter Quatsch. Also man merkt so richtig, da hat jemand so ein bisschen Bullet Train gesehen, hat dann gesagt, Snakes on a Plane habe ich auch noch geguckt und das packe ich dann mal zusammen und denke mir einen netten Titel aus. Josh Hartnett hat auch Spaß mit der Rolle, das will ich ihm lassen. Aber ich finde, außer Josh Hartnett spielen alle übelst grottig. Mhm. Katie Sackhoff ist hier zum Beispiel noch dabei als seine Chefin und die und der Typ, mit dem sie zusammenspielt, die sind so im Büro und rufen immer mal wieder mit bei ihm an. Die spielen furchtbar. Ich finde, der Film kommt generell immer dann zum Erliegen, wenn keine Action zu sehen ist, weil immer dann, wenn sich die Charaktere hinsetzen und reden miteinander, ist das alles einfach nur scheiße. Deswegen habe ich recht schnell gemerkt, am Anfang habe ich dann noch gedacht, naja, dann warte ich jetzt wenigstens auf die Action-Szenen, denn die sind ganz gut gemacht. Also hier sind auch wieder ein paar Action-Leute mit dabei, die das auch können, ne, die Choreografien drauf haben. Und was man merkt, ist, dass sie sich auf engstem Raum Gedanken gemacht haben, wie tötet man jetzt zum Beispiel sich gegenseitig in so einem Flieger, wo man ja ehrlich gesagt kaum in der Lage ist. Also ich bei meiner Körpergröße merke ja, weder könnte ich mich hier mit jemandem prügeln, ich kann mich kaum hinsetzen in solchen Flügen. Wie macht man das eigentlich? Und da finden sie wirklich kreative Wege dafür. Und wie gesagt, da hat dann Josh Hartnett auch Spaß, zeigt viel Körpereinsatz. Also man merkt selten, dass da irgendwelche Doubles zum Einsatz gekommen sind. Aber ich dachte so, oh, das wird jetzt eine schöne Woche für Action-Fans, weil The Accountant 2 startet. Der kommt dann auf Amazon Prime und Freitag kommt endlich der von mir heiß ersehnte
Havoc
auf Netflix, der neue vom The Raid-Regisseur mit Tom Hardy. Da sagen wir euch dann nächste Woche, wie der geworden ist. Also leider ist ehrlich gesagt diese Woche nur noch durch Havoc zu retten, weil Fight or Flight kann Action, aber alles darüber hinaus ist es nicht. Und ich finde, dafür geht der Film auch zu lang. Also der geht fast 2 Stunden und er hat nichts zu erzählen. Also das, was er erzählen will, ist Mist. Und für die Action, da macht es dann Sinn, vorzuspulen. Das habe ich dann irgendwann, ich bin ganz ehrlich, habe ich das dann gemacht, weil ich dachte, boah, nee, bitte nicht noch einen Satz. Nee, gar nicht. Auch wenn Josh Hartnett Spaß hat. Ich habe ihn leider nicht. Deswegen Fight or Flight. Er ist, wie gesagt, in 6 oder jetzt nur noch 5 Tagen ist er gratis in Anführungszeichen bei Prime inkludiert. Dann könnt ihr mal reingucken, wenn ihr nach Havoc sagt, ich will noch ein bisschen mehr Gemansche haben. Aber das ist es nicht. So, das ist mein Geheimfilm, von dem du vorhin...
Jetzt musst du ja was zu The Accountant 2 sagen. Oder, wenn ich ihn nachhole, reden wir erst nächste Woche drüber und du machst es ja kurz.
Ich glaube, ich mache es ganz kurz. Ich habe es gerade schon angedeutet. Actionmäßig werdet ihr nicht bedient. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil...
Aber der erste Teil hat auch lange auf sich warten lassen, bis er das Gewehr rausgeholt hat. Ich meine, sogar über die Hälfte des Films wusstest du nicht, was ist denn irgendwann... holt er dieses Mördergewehr raus und dann legt er richtig los im ersten Teil. Das dauert doch.
Ja, ich mochte den ersten Teil. Also das muss man vielleicht mal sagen. Der erste Teil ist für mich ein Überraschungshit gewesen. Ich glaube auch für das Studio, auch für Ben Affleck. Ich glaube für jeden, der den gesehen hat.
So sehr, dass sie 9 Jahre mit der Fortsetzung gebraucht haben.
Das ewig hat das gedauert. Ja. Ich glaube 8 Jahre sind es, weil sie im Film immer wieder 8 Jahre sagen. Und ich weiß noch, ich habe den auf dem Flieger nachgeholt. Ich habe den im Kino überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, es ist einer von diesen Filmen, die Jason Statham so eine Zeit lang gemacht hat, die so Blitz und Ball und wie sie alle hießen, The Mechanic heißen. So Filme wie Gerard Butler ins Kino bringt, die so gerade so ins Kino kommen, aber eigentlich fragt man sich, warum eigentlich.
Lass mal meinen Gerard.
Ich lasse deinen Gerard. Ich lasse deinen Gerard sein, aber in dem Fall saß ich im Flieger und dachte, hui, was ist das denn? Eine Geschichte über einen Profikiller, der gleichzeitig aber auch einen Zahlenschubser ist, aber eigentlich ist er auch noch Autist und hat dadurch die perfekte Mischung aus Fähigkeiten, die ihn zu einem perfekten Profikiller machen, der aber auch ganz viele Spleens hat. Ne? Man sieht so jedes Mal, wenn er zum Beispiel was isst, pustet er sich erstmal auf die Finger, ne? Ganz viele Ticks und so hat er. Aber es sorgt dafür, dass er jemand ist, der sehr gut Leute aufspüren kann, der einfach mehr kann als die Polizei und einer der gefährlichsten Profikiller ist. Das wird auch im zweiten Teil immer wieder gesagt. Und im zweiten Teil geht es sogar so weit, dass Leute sagen, oh nein, wenn er da mit involviert wird, dann haben wir alle ein Problem. Und was ich schade finde, ist, dass es nie zu diesem Moment kommt, wo das so richtig eskalieren darf, weil ganz viel darüber geredet wird, was er kann. Die ersten 30 Minuten sind toll, weil da ist Ben Affleck wieder allein. Und da darf er zeigen, was er kann, auch als Schauspieler. Ich finde, in The Accountant oder auch in The Accountant 2 ist er so gut wie sonst nirgends, weil er sonst selten Rollen hat, wo er mal so richtig brillieren darf. Ich glaube, die letzte, an die ich mich erinnere, wo ich das Gefühl hatte, ihn mal so ein bisschen anders zu sehen, war The Town. Das ist also der einzige,
der hat auch Oscar für bekommen dann.
Nee, das also war Argo. Das war Argo. Ist der Unterschied. Und der hatte auch keinen Oscar
für irgendwas bekommen. Irgendwas in Boston.
Genau, und hier merke ich so, ich mag, wie er den spielt. Ich mag auch, wie am Anfang passiert hier etwas. Eine Figur aus dem ersten Teil stirbt und er wird jetzt, diese Person schreibt sich dann Find the Accountant mit letzter Kraft, mit so einem Edding auf den Arm. Er wird dann gefunden und dann ist erstmal die Frage, wer ist dieser Accountant? Und dann macht sich so eine Welt auf von The Accountant 2. Es kommen hier nämlich Elemente hinzu. Da hat man das Gefühl, die Macher haben ein bisschen zu viel John Wick gesehen, weil hier plötzlich so fast im Hintergrund werden dann so das Universum von The Accountant wird ein bisschen erweitert. Und es hat mich sehr, 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 sehr stark an das erinnert, was The Equalizer 2 macht. Ich mochte The Equalizer 1 nämlich sehr gerne, weil er ein schnörkelloser Rache würde ich gar nicht sagen, aber es ist so ein schöner Actionfilm mit so einem Ein-Mann-Armee-Ding. Ne? Und dieser zweite Teil, und so war es bei Equalizer 2 auch, hat dann viel mehr draus gemacht. Da wurde dann plötzlich so ein großes Ding draus aus Equalizer 2, wo dann Denzel Washington auch um die halbe Welt geflogen ist. Und hier passiert dann leider das Unausweichliche. Er trifft sich nämlich mit seinem Bruder. Und da merkte ich so, Ich finde, dass, oh Gott, wie heißt der nochmal?
John Bernthal.
John Bernthal in der Rolle nicht gut ist. Er spielt den leider
das
nicht so gut.
Sehr selten.
Der hat zwar Spaß mit der Rolle, aber gleich die erste Szene mit ihm, die geht viel zu lang. Da will er sich nämlich einen Hund kaufen und das ist so eine der exemplarischen Momente in diesem Film. Es gibt ganz, ganz viele Momente. Man sieht zum Beispiel den Accountant beim Dating. Man sieht, beide sind in einer Bar, was da dann passiert. Und dann gibt es eine lange Szene, wo John Bernthal telefoniert mit jemandem, weil er einen Hund kaufen will und denkst so, was soll das gerade? Und in dieser Zeit vergeht Zeit, also du siehst so die Zeit, die vergeht. Und dann denkst du, na gut, der Film geht 2 Stunden, wann machen die denn jetzt hier eigentlich mehr? Und dadurch ist es ein ganz seltsames Gemisch aus einem Film, der plötzlich so eine Brüdergeschichte geworden ist, der eher witzig wird. Und ich dachte, wann passiert denn jetzt hier die Action? Und die passiert halt eigentlich so gut wie gar nicht bis zum Ende. Die Action, die ihr im Trailer seht, die ist ganz am Ende. Und ich kam raus und dachte, irgendwie nicht der Film, den ich erwartet habe. Irgendwie auch ein bisschen nicht der Film, den ich sehen wollte. Aber ich hatte trotzdem Spaß wegen Ben Affleck. Die beiden Brüder haben immer wieder ihre Momente. Ich finde die Figur des Accountant, die finde ich reizvoll. Und ich habe mich erinnert gefühlt an so 80er-Jahre-Serien. Ne, sowas wie Monk zum Beispiel. Ist jetzt nicht 80er-Jahre, aber so Agentin mit Herz ist mir dann eingefallen, also wo es immer den Fall der Woche gibt und dann gibt's die Hauptfigur, die ist so ein seltsamer Typ. Es gab doch auf Sat.1 auch so eine Serie, wie hieß sie, Psychic oder
Ja, Psych.
Ja, das gab's. Es gab aber auch noch eine andere, ne, wo die dann einfach spezielle Fähigkeiten haben oder so. Monk ist ja in dem Fall, der hatte ja auch
Dr. House war die Arztversion.
Dr. House ist genau, also wo ein Typ seltsam ist und der muss dann Fälle lösen. MacGyver ist ja ehrlich gesagt nichts anderes. MacGyver ist ja auch so ein Wissenschaftler-Nerd, der dann plötzlich in alle möglichen Mordfälle hineingezogen wird. Und ich glaube, so als Serie könnte ich mir The Accountant ewig angucken. Das könnte 4 Staffeln laufen. Jede Woche kommt eine neue Folge und mit dem Tonfall, den sie jetzt im zweiten Teil finden, nämlich weg von dem Ernsten des Ersten hin zu ein bisschen mehr Spaß, würde das viel mehr Spaß machen. Im Kino saß ich da und habe die meiste Zeit gerätselt, was war jetzt denn hier der Plan? Und wer hat denen Geld dafür gegeben? Das
ist ein dritter Teil.
Interessantes Experiment. Ich würde euch aber raten, guckt euch den an. Also ich bin sehr unsicher, wie der bei den Leuten ankommen wird. Ich hatte, wie gesagt, meinen Spaß, war aber hoch verwirrt und habe gar nicht den Film bekommen,
den ich wollte. Ich werde den morgen gucken. Bin sehr gespannt.
Ich
freue mich eigentlich drauf. Sehe aber auch, dass der Score mittelmäßig ist. Geht so. Wir schauen mal.
Wir haben übrigens Until Dawn, der diese Woche auch startet, die Spieleverfilmung, die jetzt noch kommt, der wurde uns nicht gezeigt. Niemandem. Wir wissen nicht, warum.
Ja, wir das ahnen, heißt meist, weil er so schlecht ist, dass wir nicht zahlen wollen. Das ist ja immer.
Da reden wir nächste Woche drüber. Den werde ich mir Donnerstag angucken.
Das muss ich mal gucken, ob ich oder wie ich das hinbekomme. Aber wird schon irgendwie klappen. Wir haben noch beide, wobei der Metascore vom ersten Account ist schlechter als vom zweiten. Sehe ich gerade.
Ja?
51 gegen 61.
51 hat der erste?
Ja, das ist wie mit Death of a Unicorn. Man darf nicht auf die Mager-Leute hören.
Die Mager-Leute.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Löwenanteil. Ich muss aus eigener Erfahrung definitiv bestätigen und empfehlen, dass ihr Löwenanteil dringend probiert, weil dort bekommt ihr quasi in Gläsern fertig jeweils 2 Portionen super leckere, selbstgekochte und komplett aus Bio-Zutaten bestehende Gerichte. Da hat man dann komplexe Kohlenhydrate, gute Fette, einen hohen Proteinanteil und eben keine künstlichen Zusätze und das schmeckt tatsächlich wie selbstgekocht. Da kann man sich, wenn man nur noch ein paar Gnocchi dazu macht oder Reis oder Kartoffeln oder Pasta oder die Beilage eurer Wahl und egal, ob ihr sagt, oh, ein Kichererbsen-Curry ist es oder ein veganes Chili oder eine klassische Bolognese oder ein mediterranes Hühnchen oder ein veganes Hühnerfrikassee oder ein Linsendal oder ein Gulasch. Das sind nur ein paar von den Sachen von Löwenanteil, die im Angebot haben. Gönnt euch das mal rein. Das bockt total. Ja, schmeckt lecker und ist einfach zuzubereiten. Das überfordert auch einen David Hein nicht. Das kriegt er ganz locker zubereitet. Nicht wahr, David?
Ja.
Vielen Dank an Löwenanteil an dieser Stelle. Wir haben natürlich noch einen schicken Rabattcode für euch. Der lautet Schwafel. Also S-C-H-W-A-F-E-L. Schwafel. Einfach eingeben und dann den besten Deal zum Zeitpunkt eurer Bestellung einfach absahen. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Citizen Kane, David.
Wir haben einen Klassiker geguckt.
Wir haben den Klassiker geguckt, hört man von vielen ja immer wieder. Wird ja regelmäßig von irgendwelchen Instituten zum besten Film aller Zeiten gewählt.
Ja.
Weiß nicht, Digga.
Also der erste Klassiker, den du gucken wolltest, den wir jetzt hier unseren Leuten vorstellen, den bezeichnest du direkt als Weißsüchtiger.
Nee, also ich weißt du, wenn ein Film so lange so große Schatten vorauswirft, kann er ja im Grunde gar nichts mehr erfüllen von dem, was da kommt.
Wie hatten dich das erste Mal Citizen Kane erreicht? Weil ich weiß noch, ich glaube, so eine der ersten Berührungen war, ich habe die Simpsons geguckt und da gab es einen Gag, den ich nicht verstanden habe. Ich glaube, war das Smithers oder Mr. Burns, der in einer Folge eine Schneekugel fallen lässt und sagt dann Rosebud.
Und nee, das ist, wo er ermordet wird durch Maggie und sagt bestimmt was anderes als Rosebud.
Ja,
oder?
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wird immer wieder auf Rosebud Bezug genommen. Ach nee, dann war das eine, ich glaube, eine schrecklich nette Familie oder so. Ich glaube, irgendwo in irgendwas, was, also weil mich dieser Film eigentlich in diesem Alter, vor allen Dingen der damals in den 90ern, hätte mich der nicht gekreuzt, wenn er nicht irgendwie in der Popkultur so verankert wäre. Und mittlerweile, ich glaube, selbst Kids kennen Citizen Kane, weil sie dieses Klatsch-Meme. Es gibt doch dieses, wo Orson Welles sitzt im Theater in seiner Rolle und fängt dann an, so langsam zu slow-clappen. Und das ist eines dieser GIFs, das man überall auf Reddit und wo man nicht alles ist, sieht man diese Bilder. Deswegen, irgendwo ist man mit Citizen Kane mal in Verbindung gekommen. Weißt du noch?
Ich weiß nur, als ich habe Patrice vor ungefähr 14, 15 Jahren kennengelernt.
Ja.
Und da wollten wir uns hinsetzen und dann gesagt, komm, wir gucken mal so alten klassischen Film. So, und dann habe ich gesagt, Citizen Kane muss ich sehen. Einfach nur ganz klassisch die IMDb Top 250 durchgegangen. Wenn ich die IMDb Top 100 durchgehe, habe ich, glaube ich, 80 oder 85 der 100 Filme gesehen. Gibt noch ein, zwei peinliche Aussetzer, wo ich mit dir abreden muss, ob die bei dir auch nicht gesehen worden sind.
Ich habe da noch einige, ja.
Ich habe zum Beispiel sowas wie eine Handvoll Dollar. Oder zwei glorreiche Halunken.
Oh, zwei glorreiche Halunken habe ich ja letztes Jahr nachgeholt. Ja, der ist noch der so, ist so gut.
Ja, deswegen. Ich hatte ja auch die Frau, die singt. Der ist noch ein bisschen neuer, aber ich weiß, wie beliebt er ist. So, und da war Citizen Kane immer schon so ein Ding. Aber so richtig wusste ich auch nie mit dem so anzufangen, was das ist.
Mir hat er auch so ein bisschen Angst gemacht.
Und auch nach dem Film muss ich sagen, so richtig weiß ich nicht anzufangen. Also pass auf, es stirbt ein Medienmagnat, also einer, der aber auch die drittgrößte Goldmine hat und der vieles besitzt, ein Zeitungsherausgeber, der verstirbt und hat eben so eine Schneekugel in der Hand und sein letztes Wort, was er von sich gibt, ist Rosebud. Und ein Reporter oder Journalist möchte herausfinden, was hat es denn jetzt damit auf sich? Und trifft auf alte Weggefährten oder auch Widersacher aus dem Leben von Kane. Und damit ergibt sich aus mehreren Perspektiven, auch aus der Sicht oder sein Verhältnis zu Frauen, seine berufliche Sicht, wie er aber auch die Medien zum Manipulieren unter anderem nutzen kann und wie er gerne gesehen werden möchte und was ihm wichtig ist und was nicht, eine Art Bild oder Biografie über diesen Mann, das über Jahrzehnte sich so ein bisschen streckt. Bis er dann irgendwann tot ist und Rosebud sagt. So. Das ist ein Typ, der wie Michael Jackson gefühlt einkaufen war, 100 Millionen gefühlte Statuen und alles auf der Welt angehäuft hat an Reichtum, einer im Überdruss, der in einem Ort wohnt, der geschaffen wurde, den man gar nicht mit Geld beziffern kann, namens Xanadu, wo er sich zurückzieht und der aus so zehntausenden Tonnen Marmor besteht und allem, was dazugehört. Und dann ist es quasi so eine mysteriöse Figur, die entmystifiziert wird im Laufe des Films, natürlich in Schwarz-Weiß von 1941. Ja, kannst du halt gucken. Aber ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, der ist großartig, weil ich hab das zu keinem Zeitpunkt empfunden, dass ich den großartig finde.
Nee. Aber kannst du nachempfinden, warum der vielleicht mal Leute fasziniert? Also man muss ja dazu sagen, als Citizen Kane damals erschienen ist, ist der gefloppt. Der ist an der Kinokasse leider untergegangen. Orson Welles hatte damals auch so einen Vertrag mit RKO, das Studio, das ihn produziert hatte, wo er volle Freiheit hatte, also auch den Final Cut. Und nachdem der Film so gefloppt ist, haben sie gesagt, okay, den Vertrag überarbeiten wir nochmal. Da hat er sich dann eher widerwillig drauf eingelassen. Und vorher war ganz Hollywood so im Hype. Orson Welles kennt man ja auch. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst von seinem Krieg der Welten Hörspiel, was er hatte. Kennst du das?
Ich glaube, wir haben ja darüber schon mal geredet. Und der spielt ja auch in diesem... Was war das? Der David Fincher Netflix-Film spielt ja doch immer sehr unsympathisch, wird er dann auch dargestellt, ne?
Na, aber in Mank ist
spielt
es ja
er schon noch eine Rolle.
Citizen Kane wurde ja geschrieben von Orson Welles und dem Typen, der Mankiewicz mit Nachnamen heißt. Ich krieg den vollen Namen nicht zusammen, gespielt von Gary Oldman
in Mank. Herman J. Mankiewicz.
Genau. Und das ist ja eher so aus seiner Sicht. Da ist Orson Welles ja eher so nur am Rande zu sehen. Aber Orson Welles hatte vorher ja so ein ganz legendäres Hörspiel gemacht. Die Geschichte kennen heute
viele gar
nicht
mehr. Das, wo die Leute wirklich dachten, dass sie
genau.
Außerirdische
Dinge. Wo er quasi mit ganz viel Aufwand Krieg der Welten nachempfunden hat, mit echten Effekten und mit Newsmeldungen so, die Außerirdischen sind gelandet. Und die Leute haben Panik bekommen. Es ist eine Massenpanik ausgebrochen. Die Leute sind auf die Straße gerannt, weil sie dachten...
Als noch so viele Radio hörten, muss man dazu sagen.
Ich glaube, das war 1938 oder so. In dem Zeitraum muss das gewesen sein. Also so kurz, bevor er dann tatsächlich von RKO umworben wurde und losgelegt hat. Und der war zu dem Zeitpunkt, ich habe nochmal extra geguckt vorhin, der war 25 Jahre alt. Das war sein allererster Film. Der ist halt so ein junges... Around-Genie gewesen und man sagt halt dem Film ihm nach, dass er einer der besten Filme aller Zeiten wäre, weil er so viele Revolutionen angestoßen hat, beziehungsweise Innovation auch hatte. Und wenn du diesen Film heute guckst, ich habe immer gedacht, dass mir das nicht auffallen würde, weil ne, das hat man ja manchmal so, dass man manches dann gar nicht bemerkt. Also eine Sache zum Beispiel, ich rede ja häufig darüber, dass ich Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum öde finde, also so richtig öde. Und dass ich auch mich nicht daran entlanghangeln kann, dass der Film aus Design- und Spezialeffekt-technischer Sicht absolut meisterhaft war und vor allen Dingen seiner Zeit voraus. Also der ist nochmal bevor Alien, ein Film, den ich ja auch als...
Also dieser seiner Zeit voraus Faktor, den kann ich besser dessen Kane nicht so richtig einordnen. Nee. Weil ich einfach jetzt so Anfang der 40er Jahre, was lernst du in Deutschland? Da lernst du alles über den Zweiten Weltkrieg, aber nicht über die Filmgeschichte. Und ich kann nicht einordnen, ob die Einstellungen dort besonders sind. Ob das Arbeiten von Perspektive. Es gibt zum Beispiel dieses eine Gespräch, da dachte ich schon, dass er so untersichtig einen Dialog die ganze Zeit hält. Dachte ich, hat man das? Ich meine, wir sind in der Zeit, wo Alfred Hitchcock mit seinem Topshot im Psycho, das wird ja noch dauern, ne, bis der kommt. Und sowas gab es vorher auch noch nicht. Das kann das sein, was die Leute sicherlich auch fasziniert hat, dass da ganz virtuose Ideen
des Films sind. Es gibt diese Filme, die haben Dinge schon mal gemacht, aber wir haben ja hier schon in der Vergangenheit häufiger schon mal drüber gesprochen. Es gibt dann die, die etwas losgetreten haben. Ich glaube, als wir über Postapokalypse-Filme gesprochen haben, da hatte ich mal gesagt, dass Mad Max der Film ist, dem immer zugesprochen wird, dass der dieses Bild von Postapokalypse...
Wir haben darüber nicht geredet, wir wollten eine Folge darüber machen.
Wir haben mal darüber gesprochen bei Mad Max, okay. Fury Road. Da haben wir darüber gesprochen, wer hat denn dieses Bild erzeugt. Und alle denken, das wäre Mad Max gewesen oder Mad Max 2 vor allen Dingen. Aber eigentlich ist es der Junge und sein Hund gewesen. Nur war der Film halt so unerfolgreich, so ein kleiner B-Movie-Trash-Klassiker, ne, dem wird diese Relevanz nicht zugesprochen. Und bei Citizen Kane ist es auch so gewesen, viele Techniken, wie zum Beispiel Tracking-Shots, also diese langen, ungebrochenen Aufnahmen, die hier sind, die gab es schon woanders. Es gab auch schon Montagen woanders, aber so wie bei King Kong das damals auch gewesen ist, King Kong hat alle Techniken, die bei Spezialeffekten existierten, in einem Film zusammengebracht und das gab es so vorher in dieser Größe noch nicht. Und so ist es bei Citizen Kane auch gewesen. Eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, ich muss hier aber zu meiner oder zu deiner Verteidigung sagen, ich bin insofern vorbereitet gewesen. Ich habe vor Jahren mal ein Essay gesehen, weil ich glaube, das immer mal, ne, ich schaue ja sehr gerne amerikanische Essays und gerade so bei Filmen, wo ich denke, so die über Filmhistorie erzählen. Und bei Citizen Kane hat mich immer schon interessiert, wie kann es sein, dass der immer als dieser eine Film bezeichnet wird? Und da sprechen sie vor allen Dingen über dieses, die Technik heißt Deep Focus. Und das ist mir jetzt, als ich den gesehen habe, zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Alle Bildelemente, die hier zu sehen sind, sind immer ganz scharf zu sehen. Nichts ist hier außerhalb des Fokus, so wie wir das heute ja zum Teil kennen. Ne? Die Figuren und Bildelemente, die vorne sind, die sind scharf. Und alles, was hinten steht oder sich befindet, ist unscharf.
Bokeh,
genau. Und das ist hier anders gewesen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du den Hintergrund auch füllst. Und ich finde, es ist ein berauschend schöner Film. Es gibt hier Einstellungen. Meine Lieblingseinstellung im Film ist, da wird kurz über den jungen William Foster Kane, heißt er, glaube ich, oder Harry Foster Kane, der ne, von Orson Welles gespielte Figur, wird dann kurz die Jugend eingeblendet. Er fährt mit seinen Schlitten über verschneite Berge und dann fährt die Kamera zurück. Und man sieht, dass die Kamera eigentlich sich in dem Haus, in seinem Elternhaus befindet. Und dann fängt die Mutter an zu sprechen, geht vom Fenster weg. Man sieht aber immer noch den Jungen und dann fährt sie immer weiter zurück. Die Eltern bewegen sich nach vorne. Ich glaube, ein Anwalt ist mit ihnen im Haus, weil es geht um die Zukunft des Jungen. Und dann wird da kurz geredet und der Vater steht ganz links. Der Anwalt und die Mutter sitzen ganz rechts und hinten siehst du immer noch deutlich und klar, was der kleine Junge im Schnee macht. Und alles ist so gestaged und geblockt, dass du das Gefühl hast, wir müssen eine Stunde da gesessen haben und jede Einstellung genauso. Also das ist mir besonders aufgefallen.
Gab es diese Optiken in den 40ern schon, die die Blende so weit öffnen konnten, dass
sie diese Unschärfe erzeugen? Nee, die waren weit geschlossen. Die,
ja, das war sie. Deswegen frage ich ja, ob es die weit geöffneten überhaupt schon gab, dass man sich aktiv entscheiden konnte. Ja,
ja, ja. Die gab es. Das sind so Techniken gewesen, die dann immer mehr hinzugekommen sind und die dann andere auch benutzt haben. Aber Orson Welles hat hier sich, also der Kameramann, das ist immer so eine große Debatte, das hatte ich auch gelesen, dass der Kameramann, der hat das auch schon vorher, ich glaube, ich in einem John Ford-Film hat er auch mit diesem Deep Focus schon gespielt. Also der ist tatsächlich derjenige, der wahrscheinlich zu Orson Welles gegangen ist und gesagt hat, ey, lass uns das mal so machen. Aber die Kollaboration der beiden, der hat dann halt diese Bilder erzeugt. Und ich muss sagen, was mir besonders aufgefallen ist, für den Film aus dieser Zeit, ist es ein Film, der hochdynamisch wirkt. Also ich finde das krass, wie viel hier passiert. Ne, immer wieder bewegen sich Bildelemente. Orson Welles läuft nach vorne, ihm folgen alle Journalisten. Das Ganze ist ein Gewimmel und Getümmel. Und überall hast du das Gefühl, sind Elemente, wo drauf geachtet wird, wie stehen die Figuren in Relation zueinander. So Meetings sind hier nicht einfach nur Meetings, wo dann eine Person auf der einen Seite des Tisches sitzt und dann wird Schuss, Schuss, Gegenschuss, sondern das sind statische Bilder. Ganz klassisch für die Zeit. Aber wie die angeordnet sind, ist zum Teil total weird, weil die Köpfe, die stecken die Köpfe extra zusammen. Du merkst es auch sehr deutlich. Das ist ein bisschen, also das muss eine große Beklemmung und Beengung am Set gewesen sein. Eben weil die auch ja nur sehr wenig Spielraum gehabt haben, weil die Linse sich halt nur sehr wenig geöffnet hat, ist der Ausschnitt, in dem sie agieren konnten, ganz klein. Und ich finde aber, dass aus dem Bild so viel gemacht wird, wie es ging. Und ganz am Anfang hast du dann erstmal eine Montage, da wird erklärt, wer ist dieser Foster Kane eigentlich gewesen? Ne? Ein großer Magnat, du hast schon gesagt, er hat mehrere Zeitungen gehabt, das ist sein Liebesleben gewesen. Und so eine Montage in der Form gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Und auch diese Bilder von Zeitungen, die hinfallen und dann sieht man, oder so Billboards, wo so Schriftzüge langlaufen, das sind so die ersten Male gewesen, die das passiert ist in der Filmhistorie. Also das nicht vergessen, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo es gab dann schon zwar über 10 Jahre, glaube ich, den Tonfilm.
Aber das ist halt das Ding, ne? Ohne die gesamte historische Einordnung und ich gucke nur
halt
auf die
Geschichte.
Das weiß ich auch.
Ja.
Aber trotzdem gucke ich den Film und gucke erstmal, also anderes Beispiel, wenn ich die 12 Geschworenen nehme, aus den 50ern dann, der überzeugt mich durch seine Geschichte. Wie clever die ist, was da passiert, die Stimmung unter den Leuten, dass einer so stoisch sagt, ich glaube das nicht. Ich will hier dem nicht den anderen 11 Geschworenen nachgeben. Und ich hatte gehofft, dass Citizen Kane, ein Film, so viele Jahrzehnte überdauert, weil die Geschichte irgendwas Mystisches, Besonderes, Unerwartbares hat. Dass sie das nicht hatte, hat es für mich so ein bisschen ernüchternd gemacht. Ich glaube ganz sicher, dass auf technischer Seite viele Dinge revolutioniert oder auf großer Bühne das erste Mal erschaffen haben muss, die dann sehr viele andere Leute inspiriert hat und damit ein Meilenstein ist. Aber das fehlt mir wirklich komplett.
Also ich hatte gelesen.
Also deswegen danke, dass du es einordnest, aber nur um es zu sagen, erzählerisch finde ich es keinen spannenden Film.
Ich hatte den geschaut und dachte so, boah, so früh machen die das schon, weil das mir war nicht bewusst, dass der Film seine Geschichte so erzählt, dass verschiedene Personen quasi über Kane erzählen und dadurch aber auch unterschiedliche Perspektiven auf ihn existieren, die sich widersprechen zum Teil. Eine Technologie, die ja später von Akira Kurosawa in Rashomon benutzt wurde, die wir dann in The Last Duel zum Beispiel hatten von Ridley Scott. Es gibt ja so einige Filme, die dieses Memento auch, wo der Erzähler auch so ein unreliable Narrator ist, wo du dich nicht darauf verlassen kannst, was da dir gerade erzählt wird und du dir als Publikum das selbst zusammensuchen musst. Und ich hatte versucht mal zu gucken, wer war denn jetzt der Erste? Und soweit ich weiß, ist Citizen Kane der erste Film.
Das ist spannend, weil so Leute wie Sigmund Freud und Alfred Adler, die sind ja schon tot, bevor der Film rauskommt. Also so Psychoanalyse oder der Blick auf die menschliche Psyche und verzerrte Wahrnehmung auch, also unser Selbstbild und das Bild von anderen auf uns, das existiert ja schon. Mhm. Und zwar seit Jahrzehnten. Also nichts grundsätzlich Neues. Spannend, dass es dann filmisch das erste Mal so aufgegriffen wird.
Also ich muss sagen, wo ich dir recht gebe, der erzählt jetzt nicht die Geschichte, wo du sagst, boah, das ist ein spannender Thriller. Also weil das ist die 12 Geschworenen. Das ist ein spannender Thriller, der mit seinem Setting auch ganz viel macht und dadurch auch innovativ ist. Aber
ich habe so ein bisschen Aviator-Vibes bekommen, wenn ich jetzt einen neueren Film nehmen müsste.
Ja, ne, also ich glaube, da hat der sich auch angelehnt.
Ja, also ja.
Ja, weil er erzählt ja auch über also Randolph William Hearst, der die New York Post, glaube ich, besaß, der wird ja hier quasi, ich will nicht, also das ist ja nie Satire, aber es ist, man erzählt quasi über den Joseph Pulitzer, der große Konkurrent von Hearst gewesen ist, der war auch Inspiration. Also es gab so mehrere von diesen damaligen großen Magnaten, die da in diese Figur hinein amalgamisiert wurden und von der erzählt wurde. Und es ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, weil sie erzählt über eine Figur, nämlich diesen Zeitungsverleger, der am Anfang noch so ganz idealistische Beweggründe hat und auch das Richtige machen möchte. Mit seiner Zeitung will er die Geschichten erzählen, die es wirklich gab. Und über die Zeit muss er immer mehr Kompromisse machen und wird dann auch durch äußere Einflüsse immer mehr auch in so zu so einer Figur, die sowohl im Beruflichen, also was seine Zeitung angeht, als auch in der Liebe, wo man nicht mehr sagen kann, ist er jetzt eine gute Person gewesen oder ist er eine schlechte Person gewesen? Was A, erstmal ein interessantes Bild ist, aber wo ich auch dachte, es erzählt natürlich auch über Orson Welles selbst und über das, was dann noch kommen sollte, der danach ja also ein bisschen eine Sinneskrise hatte, zwar als Genie gilt, aber nie so als das anerkannt wurde, was er gewesen ist, nämlich seiner Zeit eben auch weit voraus und eigentlich auch so ein bisschen geächtet wurde in Hollywood. Und das muss man fast ein bisschen betrauern, dass er damit natürlich auch, ne, das, was er überzählt über dieses News-Business, das hätte er eigentlich auch über Hollywood erzählen können. Vielleicht ist das auch das gewesen, was Hollywood damals verärgert hat, dass er eigentlich, ne, das nur genutzt hat, um über die Filmindustrie zu erzählen. Und von der wurde er dann so richtig aufgebraucht, wenn man sich die Geschichte von ihm so ein bisschen auch hinterher noch anguckt. Ich muss daher sagen, also ich habe den sehr gerne geguckt, auch wenn der ist lang, also 2 Stunden.
Hast du den gekauft oder geliehen?
Ich habe mir so ein, mit ARD Plus kannst du so ein Probeabo abschließen. Und das werde ich natürlich schön canceln. Und wenn ich sage canceln, bedeutet das, ich werde es natürlich vergessen, die 14 Tage, die man braucht.
Und dann bist du im ARD-Universum.
Ey, ich habe seit 3 Jahren, glaube ich, Kabel 1 Classics.
Schauen Deutsches, sehr sinnvoll, was für das Kabel 1
Kabel 1 Classics auf Amazon, weil ich irgendwann mal was geguckt habe und dann das nie gecancelt habe. Und seitdem denke, ey, das müsstest du aber auch mal canceln. Aber ab und zu sind da auch nette Sachen dabei. Aber ja, wenn ihr auf Amazon Prime geht, dann könnt ihr den gucken, sonst müsstet ihr den für 10 Euro euch kaufen. Ich muss sagen, ich kann ihn empfehlen. Er ist aus filmhistorischer Sicht ist er ein schönes Zeitzeugnis. Er ist aber trotzdem, also den kannst du immer noch gucken und wirst auf jeden Fall bei den Bildern nicht denken, na, du siehst doch die Inspiration. Ganz am Anfang fährt das so an dieses Schloss Xanadu heran, wo ich immer an den Song von was Electric Light Orchestra denken muss. Und da habe ich dann Batman-Vibes bekommen und wahrscheinlich hat sich dann Tim Burton auch inspirieren lassen und später dann auch andere. Deswegen, ich erkenne die Wichtigkeit des Films, merke aber auch, wenn ich ihn gucke, dass er auf jeden Fall was zu erzählen hat. Er ist langsam, er ist kein spannender Thriller, aber er ist, die Amerikaner haben ein Wort für sowas, Sprawling. Sprawling, wenn so etwas so groß, episch, viel, ne, hier sind ganz viel, wo ich dachte, so, der muss ja, und heute könntest du so einen Film nicht inszenieren. Babylon, der vor 2 Jahren von Damien Chazelle kam, ja, der kommt dem am nächsten, ist nur viel nerviger als das und war auch ein teures Wagnis, das heute keiner mehr eingehen würde. Und Citizen Kane wird wahrscheinlich auch dem Studio viel Geld gekostet haben.
Auf jeden Fall spannend, dass wir das machen. Ist die Frage, wie verfahren wir jetzt eigentlich? Müssen wir beide den Film immer nicht gesehen haben oder kann das einer sein, den haben wir vor einer Weile mal gesehen, dann holen wir ihn wieder raus, um den mal so als Klassiker?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch. Da habe ich mich auch gefragt. So, ich finde, zusammen Filme zu entdecken, eigentlich echt schön.
Das finde ich schön, das wird nicht immer so sein. Und ich dachte aber zum Beispiel, ich habe nie so richtig mit jemandem über die letzten Glühwürmchen reden können. Das ist jetzt aber schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe.
Deshalb finde ich auch bei mir. Ich glaube auch den.
Der macht ja viel mit einem. Ich habe Cinema Paradiso nie gesehen.
Den haben wir auch nicht gesehen.
So.
Guck mal, den könnte
Cinema Paradiso von 88.
Ja. Ich würde auch.
Noch was fürs europäische Kino.
Ich würde gerne wirklich mehr von Akira Kurosawa. Ich habe mir neulich Dreams angeguckt zu Hause. Der hat mir aber nicht gefallen, der ist mir zu weird gewesen, aber zum Beispiel Ran will ich seit Ewigkeiten gucken, auch ein Seven Samurai habe ich, ich habe so ein paar echt schlimme Löcher.
Ich habe auch nie Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Den habe ich geguckt für ein Video, der ist auch sehr gut. Ich hätte noch sowas wie Der Tag des Falken.
Hier zwischen Himmel und Hölle habe ich nicht gesehen, wo du Kurosawa sagst.
Ja, also so ein paar, auch gerne ins asiatische Kino mal wechseln, aber Kurosawa ist, glaube ich, ein schöner Einstieg, den man gucken kann. Tokyo Story.
Komm und Sie habe ich auch nie gesehen. Ah, sowjetischer Film. Also es gibt echt, sollen die Leute mal was schreiben in die Kommentare?
Gerne, gerne. Also schreibt mal was, aber ich hätte auf jeden Fall...
Lawrence von Arabien habe ich auch nicht gesehen.
Den, also da seit Jahren denke ich, ich habe immer mal so stückweise gesehen, aber der geht ja 3 Stunden und ich habe nie die Zeit gefunden. Der
geht nicht 3 Stunden, der geht
4, ne?
4 Stunden.
Ja.
Lawrence von Arabien. Ne? Das wäre da auch was.
Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe hier nämlich Ran habe ich hier draufstehen. Do the Right Thing von Spike Lee will ich unbedingt mal gucken.
Ja.
Aus dem Black Cinema.
Aber was ist ein Klassiker? Muss es vor 1990 sein oder wo machen wir es fest? Können wir uns ja überlegen.
Können wir uns überlegen. Ihr könnt uns auch gerne die Spur des Falken
meinen. Guck mal, ich habe ja Metropolis letztes Jahr gesehen. von Fritz Lang, Stummfilm. Es gibt also ein paar Sachen. Wir müssen uns bloß kurz schließen, was es wird. Aber jetzt, David, gehen wir den neuen Marvel-Film schauen.
Geil.
Und nächste Woche reden wir drüber.
Geil.
Schauen wir mal. Ich freue mich nach wie vor sehr auf Fantastic Four. Bin gespannt, was das mit sich bringt, aber heute erstmal Thunderbolt.
Der Trailer sah ganz nett aus, ne? Der jetzt auch kam.
Ja, und deswegen für diese Woche vielen Dank fürs Reinhören und nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.